So, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur neuen Folge Broman State University, euer College Football Podcast mit News und Recaps und Previews. Mein Name ist wie immer Timon Zulemenke und ich sitze wieder in Berlin gegenüber von dem einzig wahren Dominik Eberle, ehemaliger NFL-Kicker, Utah State Legend. Ha. Und wir reden heute über die Playoffs, Quarterfinals, wir waren ja Halbfinals stehen an, aber wir haben auch einige News mitgebracht. Aber bevor wir reingehen, Dominik, wie geht's dir? Alles gut?
Bruder, mal ganz ehrlich, ich bin so K.O., wegen dem Kommentieren. Ich habe mit Mika das Spiel machen dürfen am Samstag auf Sonntag. Das waren die Steelers gegen die Bengals. Mhm. 2 Uhr in der Früh bis circa 5.30 Uhr. War in meinem eigenen Bett erst so gegen 6.30 Uhr am Sonntag in der Früh. Und das hat mich die nächsten 2 Tage zerstört. Ich war gestern so früh im Bett.
Glaube ich, ja.
Also mal Fingers crossed und Glück. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir dieses Wochenende auch 2 Spiele haben werden. Mhm. Und kommt drauf an, ob das bestätigt wird, aber das sind beides dann auch wieder die 2 Uhr in der Nacht Spiele. Das heißt, ohne das jetzt zu weit vorspringen, Donnerstag auf Freitag ist das erste Halbfinalspiel um 1.30 Uhr. Das schaue ich natürlich an. Freitag,
das ich jede Nacht wach.
Freitag auf Samstag, 1.30 Uhr, das nächste College-Football-Spiel.
Ich würde sagen, du bist jetzt bei College-Football und eben warst du bei NFL. Du musst Leute abholen.
Samstag auf Sonntag, NFL kommentieren um 2 Uhr. Sehr wahrscheinlich Montag auch 2 Uhr, auf Montag auf Dienstag.
Ich würde sagen,
2
Sonntag
Uhr
hast du Pause dann.
Kommentieren, aber Sonntag Pause, aber das schaue ich natürlich auch die Spiele an.
Ja, gut, aber das fängt um 19 Uhr, da fängt die NFL um 19 Uhr an.
Von daher ist es ein
Humaner. Und du hast das beste Spiel um 19 Uhr sonntags.
Es geht dann aber auch bis 5 Uhr in der Früh. Bruder, ich habe einfach jetzt so diese nächsten paar Wochen, mein Schlafrhythmus ist so durcheinander, aber
Welcome
ich tue es, weil ich diesen Sport liebe.
Welcome to the Playoffs. Das ist die NFL, das ist College Football. Wenn du Football-Fan bist, ist das der Januar. Dann lebst du halt nachts.
Das ist mal ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich diese Perspektive als Europäer habe, weil in Amerika, Bruder, ich schaue es mir in Kalifornien, in Phoenix, wo auch immer ich gerade bin,
Januar
an.
Januar ist tough.
17 Uhr ist das letzte Spiel bei uns, das war's.
Januar ist tough.
21 Uhr durch und da hast du noch ein bisschen Zeit übrig. Da kannst Highlights anschauen, ein bisschen noch machen. Hier ist es 5.30 Uhr in der Früh ist vielleicht der letzte Spielzug oder so. Und dann musst arbeiten gehen, dann musst alles machen. Also mein kompletter Respekt an alle, die das durchmachen. Alle, die dann auch nur ein bisschen wach bleiben oder dann vorher schlafen und dann die Spiele anschauen. Boah, das ist crazy.
Das ist crazy. Also wir fühlen euch auf jeden Fall alle, die College Football gucken, aber auch die NFL Playoffs gucken, sind ja auch schon jetzt oder fangen ja jetzt an. Die Week 18 war ja jetzt, also Wildcard-Wochenende steht ja auch vor der Tür. Heißt, wir haben jetzt Halbfinals im College Football, wir haben die Wildcard-Weekend in der NFL. Also es geht alles Richtung Playoffs, Richtung National Championship, Richtung Super Bowl. Also wir sind jetzt gerade in der besten Phase als American Football-Fan, die man eigentlich haben kann. Januar ist ja immer am geilsten, mit Februar natürlich dem Super Bowl. Aber bevor wir da hingehen, wir haben gesagt, wir reden heute viel über die Playoffs, natürlich, aber wir haben auch einige News. Und wir fangen mit der ersten großen News an, die von letzter Woche zu dieser Woche kam. Und zwar Alabama Quarterback Jalen Milroe declared für den NFL Draft 2025. Wir haben den nächsten Quarterback in der Quarterback-Klasse. Direkt, wir müssen reingehen. Sie haben gegen Michigan gespielt, sie haben verloren. Du hast auch schon kurz vor der Aufnahme gesagt, er hat auch nicht gut gespielt. Gib mal deine Einschätzung, was kann man von Jalen Milroe im Draft erwarten? Wo wird er ungefähr gehen? Wo ordnet er sich ein? Und hast du vielleicht schon manche Teams im Kopf, die sagen könnten, ey, der ist für uns interessant?
Also Jalen Milroe ist interessant, weil wenn du ihn dir anschaust, der ist für mich auf so einer Ebene wie Anthony Richardson. Der hat Stärke im Arm, der kann die Würfe machen, ist aber sehr ungenau momentan. Er ist athletisch ohne Ende, er ist mindestens so schnell wie Lamar Jackson. Der Typ ist einfach laufstark, er ist schneller als Jalen Hurts. Er hat gewisse Stärken, wo man sagen muss, das macht richtig Bock. Aber das ist diese Ungenauigkeit. Es ist einfach, in diesen großen Momenten, die er bei Alabama jetzt schon erleben durfte, hat er nicht abgeliefert. Da ist es halt eher, wenn man sich die ganz, ganz frühen Reportagen anschaut, also wir sind jetzt im Januar, du hast eher eine Ahnung gegen März, wo Leute landen, aber die ganz frühen sagen dritte, vierte Runde. Für mich finde ich das auch sehr gerecht, weil das ist das Resume, das er jetzt gerade gehabt hat bei Alabama. Ich bin mir halt da einfach noch nicht sicher, ob diese Skills, die er hat, 1:1 in die NFL reinkommen. Aber sollte er zum richtigen Team gehen, wo alles um ihn gebaut wird, wo diese Offensive so gemacht wird, hey, du bist quasi ein extra Running Back, du bist quasi jemand, der Read Options, RPOs und so weiter spielt. Ich muss da ganz ehrlich sagen, Jalen Milroe in Philly? Ich weiß, man hat Jalen Hurts, aber diese Offensive, die man da schon hat, ist gut eingebaut für ihn. Mich würde es auch nicht überraschen, wenn dann zum Beispiel ein Baltimore Ravens Team sagt, wir holen ihn einfach mal als Versicherung. Wir wissen, was wir mit Lamar haben. Jalen Milroe kommt rein, das System ist ja 1:1 das gleiche. Oder was die jetzt gerade in Washington haben. Ich mag Jalen Milroe sehr als Mensch. Was er alles macht, ist richtig geil. Für was er steht, ist richtig gut. Auf dem Feld hat er halt diese Saison einfach nicht so abgeliefert. Das ist, was schade ist.
Okay, würdest du sagen, Tag 1, 2 oder 3 Pick? Wortest du ihn ein?
Ich würde sagen, später Tag 2 oder Anfang Tag 3.
Also sagst du, dritte Runde oder
Ich sehe ihn auch in dieser dritte bis vierte Runde. Ich habe auch irgend so einen Kommentar gelesen, dass jemand einfach den in der sechsten oder siebten Runde holen soll. Ich glaube, dafür ist die Upside zu hoch bei ihm. Aber wenn er es irgendwie in die erste oder zweite Runde schafft, boah, ey, das wäre überraschend.
Aber
das würde mich richtig überraschen.
Ja, aber da musst du doch jetzt auch, wir wollen noch dahin gehen, Michigan spielt, wir haben ja noch das Spiel gehabt, Alabama gegen Michigan, und er hat nicht gut ausgeschaut, das hast du schon gesagt. Wie sehr hat ihm das wehgetan oder hätte er damit was ändern können oder hat das was verändert für ihn jetzt, was seinen Draft-Song angeht?
Ich glaube, es hat einfach bewiesen, was alle schon vorher gewusst haben. Er ist nicht ein genauer Quarterback, er hat rohe Abilität als Runner auf dem Boden, aber muss sich halt noch um einiges verbessern, um in der NFL richtig erfolgreich zu sein. Und dann Fun Fact: 1. Januar 2024, Alabama gegen Michigan im Rose Bowl, verloren. 31. Januar, oder nee, sorry, Dezember,
ja.
2024, Alabama gegen Michigan im Relia Quest Bowl, verloren. Die haben den ersten Tag des Jahres gestartet mit einer Niederlage gegen Michigan und den letzten Tag auch beendet mit einer Niederlage gegen Michigan. Da gab es
überall Posts auf Twitter, Instagram. Ich habe es auch überall gesehen. Fand ich auch ziemlich lustig. Alright, wollen wir zu den nächsten News gehen?
Ja, wir machen es mal ganz kurz. Es gab eine National Championship schon. Das war FCS. Das ist quasi auch Division 1, aber kleinere Conference oder halt kleinere Schulen, weniger Scholarships, weniger Geld. Und die North Dakota State, ich glaube Buffaloes sind es.
Sind Buffaloes, ja.
Ich wollte Bison gerade. Nee, sind die nee, Bison. Bison.
Sind Bison. Bison. Ja. Sind die Bison. Ja, stimmt. Okay,
ich habe mich gerade selber verwirrt. Nee,
warte, es sind die Bison.
Ja, sind die Bison.
Ja,
okay.
Sami war doch da.
Genau. Deswegen, ich habe in meinem Kopf Bison sagen wollen, aber dann war ich mir, sind das die Buffaloes? Nee, sind die North Dakota State Bison. Und die haben dann es geschafft, gegen die Montana State Grizzlies im Finale zu gewinnen. Oder, Bruder, ich bin so Ich muss es neu starten. Es sind nicht die Grizzlies, es sind die Bobcats. Montana State Bobcats.
Pass ich einmal nicht auf, ey. Google dich.
Ja, sind die Bobcats.
NDSU und Dominik dreht durch.
Es gibt so viele Maskottchen und Namen, Leute. Das sind wieder
Maskottchen.
Ich habe mich so verwirrt. Das sind die North Dakota State Bison.
South Dakota. Wir hören auf.
South Dakota, North Dakota, keiner lebt da, jedem ist es scheißegal. Bruder, auf der Mappe, wenn du USA
auf der Mappe, ey. Egal, okay. Dominik, nimm dir mal kurz eine Minute Pause. Ich bring die News.
Auf
North
der Landkarte.
Dakota State hat das Championship gewonnen, das waren die News. alles gut, wir gehen weiter. Ihr habt einfach die letzten 90 Sekunden nicht gehört, was Dominik gesagt hat. Wir gehen in die nächste News. So, Dominik, was gibt's noch für News?
Jetzt hast du neun Versuche. Ich gehe jetzt da rein, weil...
Okay, dann geh rein.
Um es einfach zu begreifen, von Landfläche her, du hast South Dakota und North Dakota. Riesen Landfläche, aber kein Mensch lebt da. Und die haben einfach jedes Jahr zwei der allerbesten FCS-Teams. Du hast die South Dakota State Jackrabbits und du hast die North Dakota State Bison. Jedes Jahr sind die geil. Keine Ahnung wie, keiner lebt da. Es ist einfach so, zwei Staaten, du hast, wie heißt es, Mount Rushmore. Das ja, ist so. Es.
Du welcher, hast welcher Quarterback war bei North Dakota State der berühmteste?
Bei NDSU, Trey Lance wahrscheinlich.
Trey Lance oder? Carson Wentz.
Ja, stimmt. Carson Wentz war genau davor.
Ja, Carson Wentz war auch da.
Carson Wentz hat Super Bowl, das stimmt. Ja, das Trey Lance ist halt Recency Bias.
Ist Recency Bias, aber Carson Wentz?
Du hast schon einiges. Aber
ja. Ja, der aus Maul bekommen hat gegen die Denver Broncos. Ja, let's go, boy.
Ja, North Dakota State hat dann gewonnen, 35-32, haben wieder National Championship. Ich weiß nicht, wievielte das jetzt ist in den letzten 15 Jahren, aber die sind Powerhouse. Und na, muss man einfach denen den Lob geben. National Champions, wie immer. Die haben am Anfang des Jahres ihre Saison gestartet gegen Colorado. War ja ein richtig enges Spiel. Und da wusste jeder direkt, wenn du mit einem der besten Teams im FBS mithalten kannst, du bist auch ein richtig gutes Team.
Auf jeden Fall. Da vielleicht nochmal der Hinweis, falls ihr euch fragt, FCS, FBS, was heißt das alles genau? Wir hatten am Anfang, als wir den Podcast angefangen haben, mehrere Folgen zu generell Erklärungen gemacht, wie College Football generell aufgebaut ist. Falls euch das noch nicht sagt, hört da gerne rein und holt euch da die Infos. Da haben wir nämlich alle Erklärungen, deswegen gehen wir jetzt noch nicht mal mehr darauf ein. Aber wir hatten das schon mal in vorigen Folgen. Also skippt da einfach hin. Das sind auch die Titel, glaube ich, der jeweiligen Folgen. Also geht da einfach rein, holt euch da die Infos und hört dann den Podcast ab jetzt hier weiter in den News. So, wir haben noch weitere News.
Letztes, das ich hinzufügen will.
Nicht hinzufügen. Das lässt sich nicht los, das Thema, ne?
Nee. Ich rede nicht über die Schulen, sondern das neue College Football Playoff System stemmt ja quasi ab von, was die FCS schon hatte. Die FCS hatte, ich glaube, 24 Teams, die in die Playoffs gehen, ohne Bye-Wochen übrigens. Die haben einfach 24 Teams, die in so ein Turnier reingehen, nach der Saison. Und dann kommen sie rein und holen sich die National Championships und so. Ich bin mir fast sicher, dass es 24 Teams sind. Kann aber auch sein, dass North Dakota State Bye-Wochen hat oder halt die Top 4 Seeds haben Bye-Wochen. Aber die haben ein riesiges Bracket.
Ja. 24-Team Single Elimination Tournament. Ja, das sind 24 Teams, genau.
Und davon stemmt quasi das ab. Könntest du dir vorstellen, dass wir im Division 1 FBS jemals 24 Teams, wo die dann einfach sagen, hey Leute, jedes Team kommt rein. Ihr seid in den Top 25,
ihr kommt nur rein. Das 25. Team kommt nicht rein.
Ja, oder die machen es 25 und Nummer 1 kriegt eine Bye-Woche oder sowas, verstehst? Die müssten das dann irgendwie...
Wäre auch lustig, wenn du die Top 25 hast und wenn du 25 bist, kommst du nicht rein. Das wäre auch tough. Weil du dann genau weißt, du bist einen da drunter gewesen, nicht reinzukommen. Das wäre richtig hart. Ja, nee, also vom Geld her natürlich. Ich meine, die NCAA, FBS, die wollen natürlich auch alle Money machen. Und womit machst du Geld? Mehr geile Spiele, mehr Playoff-Spiele? Das ist ja klar, damit machst du Geld. Deswegen, von der finanziellen Sicht her, natürlich. Aber ich glaube, bis wir das haben, ich meine, wir haben jetzt gerade erstmal die erste Season, wo wir das neue Tournament haben, also die neuen Playoffs. Bis wir das wieder ändern, bis das geändert wird, keine Ahnung, das dauert wieder. Also die werden ja nicht nächstes Jahr rauskommen und sagen, wir machen 24 Teams.
Ja,
es gibt ja jetzt
schon Gespräche, dass die das wieder verkürzen wollen. Also viele Coaches haben sich da beschwert. Wir gehen dann später noch rein.
Wir haben auch ein paar Fragen bekommen.
Die Themen über das Playoff, ich würde es schon geil finden, wenn die einfach das nochmal vergrößern. Nicht im Sinne von, dass es unbedingt fair ist, aber die Cinderella-Stories, die man da rausholen kann. Das ist ja, stell dir vor, du bist gerade irgendwie reingekommen und kommst dann ins Halbfinale. Und dir wurde eine Chance gegeben, für die Championship zu spielen.
Stell dir vor, South Carolina. Ja, ja, ist so. Ja. Stellt sich vor. South Carolina spielt im, was ist es dann, Achtelfinale? Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Oder Sechzehntelfinale, ist doch egal. Aber spielt, gewinnt ein Spiel, gewinnt noch ein Spiel, bekommt noch ein bisschen Steam, bekommt dieses Momentum. Und auf einmal haben wir South Carolina, weiß nicht, im Halbfinale oder so. Und ist kurz davor, einen Natty zu machen. Was ist das denn?
Ja.
So, aber das ist genau so, was meinst du ja. Das kann natürlich dann passieren, weil solche Teams haben es nicht geschafft. Aber du hast natürlich jetzt schon so ein bisschen die Möglichkeit, guck dir Arizona State an.
Ja,
sie hätten es auch packen können. Ja, genau, sie hätten es auch packen können.
Ich glaube.
Wir gehen gleich drauf ein. Kommt noch, Recap, generell das Spiel gegen die Texas Longhorns. Wir werden drauf eingehen, aber so. Das sind ja die Cinderella-Stories, genau, die du ansprichst, und davon hast du ja noch mehr Möglichkeiten, würdest du das Feld erweitern.
Und das macht ja im College-Basketball auch das Spaß. Du hast March Madness. Bruder, du schaust dir an, wie, das war vor keine Ahnung wie vielen, das war das Nummer 1 Team in der Nation, das war Virginia, die haben gegen irgend so eine Kaff aus Baltimore, ich glaube UMBC hießen die oder sowas, die waren der 16. Seed, die waren das allerletzte Team im Turnier, spielen gegen das Nummer 1 Team der Nation und schlagen die. Die kriegen nicht nur Millionen von Geld, weil die in die nächste Runde gekommen sind, sondern auf einmal, ich kann mich nicht erinnern, dass so eine kleine Schule jeweils so viel Medienpublik hat, weil auf einmal, boom, kommen in die nächste Runde, haben in der nächsten Runde nochmal gewonnen. Und dann war es halt, wow, hey, woher kommt diese Schule? Und dann auf einmal drehen halt alle durch. Das sind solche Feel-Good-Momente, wo du auf einer Seite sagst, boah, das ist richtig geil für die Schule, aber wenn du die Nummer 1 Mannschaft bist,
du bist halt nochmal unter Druck. Das Ding ist, du willst ja gar nicht als Nummer 1 Team in so ein Szenario kommen.
Genau.
Weil du willst lieber, du spielst lieber gegen ein Nummer 4 Team und sagst, okay, wir sind ungefähr auf Augenhöhe, keiner ist jetzt der Underdog und keiner denkt jetzt, wir müssen zu 100% gewinnen. Weil das sind die Momente, wo dann Kopfkino kommt, wo du dich da reinsteigern kannst und dann denkst, shit, ey, stell mal vor, wir würden das wirklich verlieren.
Ja,
und dann fängst du an zu zweifeln und dann bist du schon, ja, das ist crazy, das ist Sport, ja.
Das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich das perfekt sagen kann auf Deutsch, aber das hat unser Head Coach auch immer gesagt, dass wenn du ein Underdog bist und du kommst in so ein Spiel rein, du hast ja nichts zu verlieren, du gehst rein,
genau, hey, das ist das gefährliche
Ding.
Ja.
Dein gegnerisches Team, ihr Arschloch, wird sowas von eng, also das wird sowas von zersquetscht, weil die auf einmal so richtig Angst haben, dieses Spiel zu verlieren. Also du bist im vierten Quarter und entweder führst oder steht unentschieden. Die höher gerankt sind, verlieren diese Spiele sehr oft, weil die auf einmal sich umschauen und denken, wow, was ist hier los?
Und dann unter dieser Gedanke kommt, stell mal vor, wir verlieren es wirklich. Und sobald du dann daran schon denkst, du könntest verlieren,
dann ist
es schon vorbei. So. Ja. Das ist so, wir sind gerade echt im Laberlauchmodus, aber lass uns zur nächsten News kommen. Dominik, was noch passiert?
Wir haben ein Update bekommen nach der Saison und Curtis Rourke, der Quarterback von den Indiana Hoosiers, die auch in den Playoffs waren, die dann in Runde 1 verloren haben. Es wurde bestätigt, dass er vor der Saison schon einen Kreuzbandriss erlitten hat und das ganze Jahr auf einem Knie gespielt hat, das nicht mal annähernd
bei dem das Kreuzband gerissen war.
Ja. Das Kreuzband.
Also, du musst ja so sagen, wie es einfach ist. Rourke hat, also der Indiana Quarterback, hat die ganze Regular Season, und sie waren ja ganz lange unbeaten. Sie waren ja 11-0 oder so. Bevor sie
10-0 war.
Oder 10-0?
Da haben sie gegen Ohio State.
Genau. Ja. Auf jeden Fall waren sie ganz, ganz lange anbieten, ranked und so weiter. Und er hat das die ganze Saison, die 10 Spiele und danach ja auch noch, mit einem gerissenen Kreuzband gespielt.
Das musst du dir erstmal vorstellen. Er hat eine.
Das ist crazy.
Er hat eine der besten offensiven Mannschaften im College Football angeführt. Hat ein gerissenes Kreuzband gehabt, hat er auch am Daumen, also seiner Throwing Hand, seinen Daumen eine Verletzung.
Aber das war ja sogar bekannt. Aber das andere mit seinem rechten Knie und Kreuzbandriss,
wusste keiner.
Er hatte einfach eine Schiene, wir haben ja gerade das Bild hier. Du hast die Schiene so, aber so.
Und was der dann gemacht hat, natürlich, es war halt dann überraschend am Ende der Saison in diesen großen Spielen gegen Ohio State und Notre Dame. Man hatte sie dann eher da gemerkt, okay, jetzt versteht man, warum der nicht so mobil war, was ein bisschen anders war in diesen Spielen gegen Top-Teams. Aber dass er dieses Hoosier-Team für ihre beste Saison und ihren besten Start aller Zeiten angeführt hat, auf einem gerissenen Kreuzband, also das ist schon geisteskrank.
Das packt seine Leistung ja nochmal in eine ganz andere Stratosphäre. So, also wenn du so ablieferst und du machst das mit einem gerissenen Kreuzband, was kannst du machen, wenn du gesund bist? Das ist ja direkt die Frage, die man sich stellt.
Ja,
so. Das ist also, wollten wir auf jeden Fall nochmal reinwerfen. Und wir haben noch einen Wide Receiver Commit. Wir haben den ehemaligen USC Wide Receiver Zachariah Branch, der zu Georgia geht nächstes Jahr. Und wir haben eine kleine Side-Story, weil sein Bruder, ist es der Safety? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist Safety, ne? Mhm. Ja. Die sind beide zusammen bei USC gewesen, jetzt gehen sie beide zusammen zu Georgia. Natürlich ist er der Wide Receiver, der die Schlagzeilen macht, aber beide zusammen haben sich entschieden, shit, wir gehen hier weg, lass uns zu Georgia gehen. Denkst du, er ist dann der Difference-Maker nächstes Jahr? Boah, was ist deine Einschätzung zu diesem Move, den er jetzt hier gemacht hat mit seinem Bruder zusammen?
Er ist so ein elektrischer Spieler, du kriegst den Ball in seine Händen, der kann alles machen, er ist unglaublich schnell, er verstärkt ein richtig gutes Georgia-Team jetzt schon. Und ja, mich freut es einfach, weil jetzt kriegt er diese National Hype. Ja, du spielst bei USC, warst in der Pac-12, jetzt bist in der Big Ten. Du kriegst nicht den gleichen Hype, weil du auf der Westküste spielst, wie wenn du jetzt SEC spielst. Weil wenn er jetzt hat, genauso reingeht und wie wir es erwarten, dort ein paar Punt-Returns hat, ein paar Kick-Returns, ein paar Big-Time-Plays auf der Wide-Receiver-Position. Oh Leute, ihr werdet den Namen Zachariah Branch nächstes Jahr nochmal besser kennen.
Okay, und wir haben noch eine andere News, die ein bisschen größer ist, die nicht spezifisch auf irgendein Team oder Spieler ist. Denn die NCAA überlegt, die Eligibility von Spielern zu erweitern. So, Dominik, hol mal kurz alle Zuhörer ab. Was ist gerade Stand der Dinge und was soll genau geändert werden?
Also für wie viele Jahre auch immer, ich glaube seit einer sehr langen Zeit hast du als College-Athlet, egal welchen Sport du spielst, 4 Jahre bekommen, deinen Sport zu spielen auf der Schule. Dir wurde natürlich durch andere Möglichkeiten ein extra Jahr gegeben, im Sinne von, wenn du redshirtest, das heißt, du machst ein Jahr Auszeit und bist zwar immer im Training und allem, aber quasi darfst in deinem Sport nicht im Wettkämpfen oder in Spielen mitmachen. Du verlierst diese 4 Jahre nicht. Du hast nur so ein Auszeitsjahr, dass du dich weiterentwickelst. Das passiert sehr oft, wenn du von der Highschool den nächsten Sprung machst, weil du spielst ja im Prinzip als 18-Jährige gegen manche, die dann 23 sind oder so. Das ist trotzdem ein schwieriger Sprung. Du willst ja deine Athleten weiterentwickeln und deren die beste Möglichkeit geben, dass die einfach so lange spielen können wie möglich. Jetzt will die NCAA quasi diese 4 Jahre auf 5 Jahre erweitern. Und der Grund dafür ist, die wollen einfach noch mehr Entwicklung haben. Die wissen, dass ihre Qualität nach oben geht, desto länger manche Spieler im College bleiben. Die denken, das ist einfach der beste Weg für die Weiterentwicklung und jetzt mit NIL und so weiter. Ja, es ist eine richtige Profiliga jetzt geworden. Und ein 5. Jahr, ja, ist halt schon viel. Weil stell dir vor, du kommst als 18-Jähriger rein, machst ein Jahr Redshirt und dann spielst du für 5 Jahre, dann bist du 24 bis 25 Jahre alt, vor dem du College-Abschluss hast und dann NFL kommst oder wo auch immer du hin willst.
Ich wollte gerade sagen, 5 Jahre Eligibility heißt ja in dem Fall auch, dass du 6 Jahre bei einem College sein kannst. Das ist ja jetzt mit 4 Jahre Eligibility durch Redshirten ja auch so, dass du aus 4 5 Jahre machen kannst. Deswegen hast du dann aus 5 6 Jahre. Aber muss ja auch dazu sagen, wenn man über den NFL-Draft redet, dass ja viele nicht in der Senior-Season spielen, sondern in der Junior-Season, wenn sie eh schon ein High-Draft-Pick sein werden, diese Prediction haben, sich sagen, shit, ich gehe jetzt schon in den NFL-Draft, einfach weil ich nicht will, dass ich mich verletze, weil ich weiß, ich bin jetzt gerade ein First-Round-Pick. Nicht, dass ich gehe in die Senior-Season, habe vielleicht ein schlechteres Jahr oder verletze mich oder diese ganzen Geschichten. Also du hast ja auch einige Spieler, die gar nicht diese 4 Jahre, die es gerade ja aktuell gibt, ausnutzen, aus verschiedenen anderen Gründen. Also du hast nur die Möglichkeit, dass du dann vielleicht, wenn das wenn diese Änderung kommen sollte, dass du dann 5 Jahre ausnutzen könntest, aber nicht musst. Na, das ist ja immer nur eine, du darfst 5 Jahre dann spielen oder jetzt darfst du 4 Jahre spielen, aber du musst ja nicht. Du kannst ja vorher auch schon sagen, ich gehe in den NFL Draft. Ja. Nur nochmal als Erklärung, so als Add-on.
Ja, und das ist halt einfach, die haben jetzt mit dem Junior College es geändert, dass du im Junior College quasi zocken kannst, ohne dass deine Eligibility abläuft, was vor ein paar Jahren nicht der Fall war. Du hast Junior College gespielt und deine Uhr läuft weiterhin runter. Jetzt haben die das quasi abgeschafft und das soll jetzt halt im Prinzip ein Weg sein, hey, wir wollen die besten Athleten hier in der Top-Division behalten, wir wollen nicht, dass die Junior College gehen, da 2 Jahre ausbilden und dann nochmal reinkommen. Die wollen auch es verhindern, dass man einfach ja lügt, wenn du am Anfang der Saison eine kleine Verletzung hast, wo du dann weißt, du hast nicht das beste Jahr und dann einfach lügst und sagst, ja, es ist Season Ending, wir wollen jetzt halt nochmal beantragen, dass dieser Spieler ein extra Jahr kriegt. Die können einfach sagen, nee, du musst es beweisen können, dass es eine Season-Ending-Injury ist. Dann kriegst du vielleicht trotzdem noch ein 6. oder 7. Jahr, was auch immer. Aber die wollen halt einfach sagen, 5 Jahre sind der neue Standard. Was ich auf einer Seite gut finde, weil du förderst diese Athleten nicht schneller ready zu sein müssen, dass die in die NFL gehen oder NBA, was auch immer. Du gibst denen genügend Zeit, ihren Abschluss zu machen auf ihrem eigenen Pace, weil manche sind halt nicht Leute, die jetzt halt es schaffen, es balancieren von Schule und Sportart und dann den Schulabschluss, den ein normaler Schüler machen muss, in 4 Jahren zu machen. Und du musst deine Sportart auf dem Top-Niveau spielen. Manche können das nicht. Das ist einfach viel Verantwortung. Also ich mag die Regel im Prinzip. Ist ja noch nicht durchgegangen oder irgendwas. Die fangen halt jetzt einfach mit den Gesprächen an. Und hey, more money, more money. Wenn du 5 Jahre lang durch NIL Geld verdienen kannst.
Über die NIL reden, dann nimmt man das natürlich auch mit, ne?
Bruder, gib mir ein extra Jahr und gib mir NIL. Ich ziehe auch zurück, Mann. Ich hätte auch Bock auf College.
Alright, Dominik, das war's mit den News. Oder hast du noch irgendwas im Kopf? Ich glaube, das war's mit den News. Lass uns in die Playoffs starten. Wir machen das Recap, haben dann die Fragen von euch, die ihr uns geschickt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben echt einige geile Fragen bekommen und gehen dann natürlich noch in eine Preview für die beiden Halbfinals, die jetzt dieses Wochenende oder Ende der Woche an den Start gehen. Also lass uns in das Recap gehen. Wir hatten 4 absurde Spiele. Ich glaube, keins ist so gekommen, wie man sich irgendwie gedacht hat. Also ich habe auf jeden Fall, also wir hatten ein paar Upsets. So, wir müssen darüber. Es waren crazy Games. Lass uns direkt chronologisch reingehen. Das erste Spiel, was letzte Woche passiert ist, war Penn State gegen Boise State. 6. Seed, also Penn State gegen Boise State, 3. Seed im Fiesta Bowl. Du hast auf Penn State getippt. Ich habe auf Boise State getippt, weil ich gesagt habe, Ashton Jency dreht vollkommen durch. Aber es war nicht der Fall. Penn State gewinnt 31-14 gegen Boise State und die erste Halbzeit wurde Ashton Jency absurd in Schach gehalten.
Ja,
ist so.
Hier ist halt genau, was ich befürchtet habe, was passieren wird. Penn State hat einfach richtig athletische Verteidiger, richtig gute Linebacker und die haben wirklich Boise State herausgefordert, weg von dem Run-Game zu gehen. Und haben dann einfach gesagt, Madsen, der Quarterback, du musst uns schlagen. Wenn wir dieses Spiel verlieren, dann ist es nicht, weil Ashton Jency für 300 Yards rennt, sondern weil Madsen für 400 passt oder 300 plus passt ohne Turnovers oder sowas. Das war die Herausforderung, das war der Gameplan von Penn State. Und die haben ja dann direkt angefangen auf ihrer offensiven Seite des Balles. Die kriegen den Ball, nachdem Boise State runtermarschiert ist, Field Goal verpasst hat. Penn State kriegt den Ball, Touchdown. Boise, 3 and out. Penn State kriegt den Ball, Touchdown. Und dann war es so, Ashton Jency hat gefumbled. Und Penn State hatte dann noch die Chance gehabt, zu erhöhen auf 21-0. Aber dann haben sie auch gefumbled. Und dann war es halt, ja, hey, Penn State, 14-0 Führung schon. Ashton Jency, ich glaube, hat 2-mal gefummelt, aber nur 1-mal verloren den Ball. muss man schon sagen, oh, der Start.
Eins schon, ja, der Start ist absurd. Und ich meine, dann du hast ein Team wie Boise State, die sich auf den Run lehnen, offensiv. Und wenn du 14-0 hinten liegst, natürlich taktisch auch schwierig, dann zu versuchen, mit deinem Run-Game das Game wieder zu drehen. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Und dann hast du den Ashton Gentry, der 30 Mal den Ball bekommt in diesem Spiel, hat 104 Rushing Yards, also hat die 100-Yard-Marke knacken können, aber sein Average Yards per Carry 3,5. Ich glaube, ich muss das nochmal gerade double-checken, aber ich glaube, das war das niedrigste in der ganzen Saison.
Ja, das ist halt das Ding. 104 Yards hat er trotzdem gehabt. Und jeder, der sich das Spiel anschaut, hat ja gesehen, der ist durch Tackles durchgebrochen und alles. Aber da waren halt so viele Verteidiger von Penn State, dass wenn er die Tackles bricht gegen ein anderes Team, geht er trotzdem für 50, 60 Yards. Mhm. Gegen Penn State waren halt solche direkt Runs. Dran.
Ja.
Hey, er hat 3 Tackles gebrochen und dann geht er halt nur für 10. Mhm. Penn State hatte auch 9 Tackle für Losses. Also die waren dann immer dominanter als die Offensive Line der Boise State Broncos. Somit haben sie gewonnen. Auf der anderen Seite, du hast Catron Allen und Nick Singleton, die Running Backs von Penn State, die kombiniert über 200 Yards hatten auf dem Boden. Drew Allar in der Red Zone war wirklich so abgezockt. 3 Touchdowns, 2 davon zu Tight End Tyler Warren. Penn State hat dieses Spiel perfekt mit ihrem richtigen Gameplan gemacht. Ashton Chanty erstmal in Schach gehalten. Maddox Mattson, du musst uns schlagen durch die Luft. Und dann schmeißt Maddox halt 3 Interceptions auch noch oben drauf. Penn State hat alles richtig gemacht. Am Ende war es dann im dritten Quarter immer noch so ein 24-14 Spiel, wo du dachtest, Boise hat eine Chance. Dann wirft Maddox eine Interception und dann war irgendwie die Luft raus. Also es ist jetzt nicht so eine Sache, wo jeder sagt, oh ja, Boise State war so komplett unterlegen. Ich glaube, wenn die dieses Spiel nochmal spielen täten und vielleicht ein bisschen anders reingehen, Boise State hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Die haben halt am Anfang es verkackt. Mhm. Deren Field-Goal-Kicker Jonah, ich habe ihn schon seit Freshman gekannt, als er reingekommen ist. Er hat auch 2 Field-Goals verkackt, die er normalerweise nicht tut. Der hat die meisten Field-Goals in der Mountain West jetzt. Ich glaube, er hat 84 Field-Goals geschossen in der Mountain West. Ist ein sehr treffsicherer Kicker. Und auf einmal verpasst er 2 Chip-Shots.
Ja, kann man halt viel zusammen, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich habe gerade nochmal auf ESPN hier die Stats von Gentry nachgeguckt und der hat gegen AP-Ranked Teams diese Saison, rate mal seine Average Yards per Carry.
6 Yards per Carry?
7. In diesem Spiel hat er 3,5, also die Hälfte.
Ja.
Die Hälfte. Er hat 57 Carries gegen AP-Ranked Teams, 401 Yards, 4 Rushing Touchdowns. Und das Ding war, Ashton Gentry hatte nicht einen einzigen Fumble. Er hatte 2 Fumbles in diesem Spiel. Davor hatte er nicht einen Fumble. Die ganze Saison.
Ja.
Überleg dir das mal. Das ist ja auch krass. Er hatte nicht einen Fumble auf, lass mich gucken, 374 Carries.
Ja.
Und in dem Spiel fummelt er 2-mal.
Das ist halt so ein Ding. Du schlägst dich quasi selber. Du machst die eigenen Fehler. Vielleicht war es einfach der Moment, der ein bisschen zu groß war am Anfang für Boise State. Und dann haben sie sich halt so ein Eigentor geschossen mit Fumble, mit jetzt auf einmal bist du 14-0. Aber ich muss es jetzt ganz ehrlich sagen, Quarterback Drew Allar war richtig gut. Er hat auch viel Druck abbekommen von Boise State. Ich glaube, die hatten 4 Sacks insgesamt. Ja, waren 4. Hat Druck abbekommen und trotzdem war der die ganze Zeit einfach beeindruckend, hat für mich diesen nächsten Schritt gemacht von Prospect zu, der wird wahrscheinlich der Top-Quarterback im Draft. Und die Leute sind halt jetzt sehr gespannt, weil du hast noch ein bisschen Zeit, um zu declaren für dieses Jahr.
Ich wollte gerade sagen, also, achso, du denkst, dass er nochmal, also er hat ja schon gesagt, das müssen wir ja sagen, er hat ja gesagt, er bleibt noch ein Jahr bei Penn State. Und du meintest dann, er könnte der beste Quarterback im Draft sein nächstes Jahr oder beziehst du dich jetzt also darauf, dass er doch noch declaren könnte?
Er hat ja selber schon gesagt, dass er da bleibt. Aber viele, viele Scouts und er hat ja auch seine Repräsentatur und das ist ganz komisch. Seine Agentur und so, ja.
Okay, also die Leute, die ihn repräsentieren?
Genau. Die natürlich mit diesen NFL-Scouts und so reden dürfen.
Mhm.
Und das Konsensus ist gerade, Sollte er dieses Jahr rauskommen, hätte er eine richtig gute Chance, QB1 zu sein, über Shador. So ach mögen die Leute ihn gerade. Da bin ich jetzt gespannt. Ich weiß, es wäre eine Riesenablenkung, aber er hat selber gesagt, er will nächstes Jahr zurückkommen. Er ist safe Nummer 1 nächstes Jahr als Quarterback. Aber weil dieses Jahr gerade was passiert, all die Leute, die jetzt fertig sind, die gescoutet werden, Shador ist trotzdem immer noch der Top-Quarterback in diesem Draft. Aber viele sind sich unsicher um ihn. Und wer an Drew Allar jetzt hat, in der Möglichkeit auch noch zu sagen, ja, ich komme raus.
Boah. Das ist halt eine gute andere Variante, die du gehen kannst, wo du dir sicherer wärst. Das ist dein Argument.
Das ist mein Argument gerade, weil der hat so überzeugt gespielt in diesem Spiel. Leute schauen sein Tape an, mögen ihn einfach. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob wir trotzdem noch so eine Bombe kriegen von, nee, er entscheidet sich jetzt trotzdem auf den Draft. Mal abwarten.
Who knows?
Alright. Weil nur von Measurements her, der ist 1,96 groß.
Drew Allar. Das ist crazy.
Deswegen, er schmeißt den Ball gut, ist ein guter Quarterback, 1,96, 107 Kilo, also ist nicht hier ein kleiner Typ oder irgendwas. Sehr, sehr ballsicher eigentlich die letzten paar Jahre. Wenige Interceptions, dieses Jahr hat er 27, letztes Jahr waren es nur 2. Er ist ein richtig sicherer Quarterback mit dem Ball, zeigt dir alles in Talenten. Ich mag Penn State, desto mehr ich die anschaue und desto heißer die gerade werden. Penn State könnte so ein Überraschungsteam sein, wo keiner die auf dem Schirm hatten, aber die jetzt auf einmal im richtigen Moment heiß werden, haben ihr Heimspiel gewonnen gegen SMU, haben jetzt hat Nummer 3 seeded Boise State geschlagen und sind im Halbfinale.
Wir werden natürlich gleich noch, wenn wir alle 4 Spiele Recap gemacht haben, noch in die Preview gehen und noch einmal kurz sagen, was wir tippen, was wir denken, was passieren könnte. Bevor das passiert, müssen wir natürlich noch über die anderen 3 Spiele reden, die passiert sind. Wir gehen chronologisch weiter. Chick-fil-A Peach Bowl, Texas, Nummer 5 Seed kam rein, haben gegen die Nummer 4 Seed Arizona State gespielt. Und ich sag ehrlich, dieses Spiel war mit Abstand das spannendste Spiel, was es bisher in diesen Playoffs gab. Was Arizona State da gemacht hat mit dem Comeback. Cam Scadaboo hat eine All-Time-Performance abgeliefert. Wir müssen das nicht alles so ein bisschen einzeln auseinandernehmen, aber vorweggenommen, Endstand 39-31 für die Texas Longhorns. Aber am Ende vielleicht sogar, können wir darüber diskutieren, mit ein bisschen mehr Glück als Verstand. Weil Arizona State sogar in Double Overtime haben die nämlich gewonnen, also Texas Longhorns. Arizona State ja sogar in Overtime mit einem Touchdown geführt hat.
Ja.
Die haben 31 mit 31 Punkten dann hervorgelegen, also die haben 31 Punkte dann gemacht und Texas hatte in dem Moment 24.
Dann war es fourth down, aber lass uns...
Wir müssen zurückgehen, aber das Ende war absurd. Dominik, nimm uns mal kurz mit, was ist in diesem Spiel passiert?
Also erstmals, meine Freundin... Alumni von Arizona State. Wir haben das Spiel zusammen angeschaut. Also erstmals, ich dachte, wir kriegen hier Besuch von der Polizei, weil sie so laut geschrien hat bei manchen Sachen. Wir haben den Anfang des Spiels im Hofbräuhaus angeschaut. Also wir waren noch Schnitzel essen und so.
Geil.
Anfang des Spiels, Arizona State, Drive, Field Goal. Cool. Dann Touchdown Texas. Dann punted Arizona State. Punt Return Touchdown. Mhm. Dann 3 and out. Von ASU und ich dachte mir direkt, oh shit.
Ich dachte ja auch, das wird eine Klatsche.
Oh shit, das wird die Klatsche,
da war ich auch.
Wo ich es gesagt habe, oh ja, Texas mit 4 Touchdowns.
Das habe ich nämlich gedacht, ich war direkt so, fuck, Dominik hat wieder recht. Das war direkt, was ich gedacht habe. Ich war so, scheiße, er hatte recht. Scheiße.
Und dann kam Texas nach diesem Punt. Die hätten eine Möglichkeit gehabt, 21-3 zu führen. Die waren übelst heiß. Die haben ja in 2 Spielzügen diesen ersten Touchdown gemacht und dann quasi mit dem dritten Ballkontakt den Punt-Return-Touchdown gehabt. Da dachte ich direkt, oi, Texas marschiert hier durch. Das wird eine Schlacht. 3 and out. Muss man die Arizona State Defensive loben. Und hier ist jetzt halt auf einmal das Problem, das sich erst am Ende des Spiels entscheidet. und dass es zu aggressiv werden in der Früh, also in der Früh von dem Spiel. Es stand 14-3. Arizona State hat eh schon kein Vertrauen gehabt in ihren Kicker und waren dann auf der Texas 25-Yard-Line 4th-and-2 und entscheiden sich dafür zu gehen. Okay, Analytics und so weiter. Aber das sind 3 Punkte oder wenigstens eine Chance auf 3 Punkte, die Arizona State sich nicht gegeben hat, weil die so aggressiv sind. Texas geht dann runter, kickt das Field Goal, steht 17-3. Arizona State im nächsten Drive, dann war es ein 4th-and-10 von der Texas 34-Yard-Linie. Gehen dafür. Kicken nicht das Field Goal. Man denkt sich, oh, direkt, das ist brutal. Du gehst dafür 4th-and-10, du hast kein Vertrauen in deinen Kicker. Sind theoretisch nochmal eine Chance auf 3 Punkte verpasst. Texas geht 3 and out, du kriegst den Ball zurück. Arizona State nochmal mit einem Drive. Die haben jetzt 3 Drives gehabt, wo sie auf die Texas-Seite gekommen sind und haben sich dieses Mal dafür entschieden, ein Field Goal zu kicken. Das wird dann geblockt. Du hast in der ersten Halbzeit quasi eine Chance auf 9 Punkte gehabt, hättest du einfach 3-mal den Ball gekickt, hättest du nur einen von den 3 gemacht, hättest du nur den Ball gekickt, hättest du das Spiel am Ende des Spiels gewonnen. Oder du musst halt anders gehen.
Ja, am Ende ist man immer schlauer, aber...
Ich weiß, aber das ist bei Coach Dillingham und bei sehr vielen immer, das hat mich als Kicker auch angepisst, in so wichtigen Spielen wie ein Halbfinale, ein Viertelfinale, Finale, was auch immer, ich wäre da der Mentalität, du nimmst die Punkte. Weil wie viele Chancen wirst du da haben? Du bewegst den Ball, deine Defensive spielt gut, nimm die Punkte. Weil auf einmal ist das dieses extra Momentum. Analytics sagen dir, hey, du hast eine höhere Chance zu gewinnen, wenn du jetzt dafür gehst. Okay, cool. Aber wenn ich jetzt 3 Punkte mache, weil wir jetzt halt eh schon so ein 40-Yard-Field-Goal haben, cool, geht rein oder geht nicht rein, was auch immer.
Aber ist das nicht ein bisschen durch deine Kickerbrille? So? Weil ich weiß, die Analytics, bla bla bla, muss man nicht mal drauf hören. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber erstmal, der Kick muss reingehen. Zweitens, Arizona State lag auch deutlich hinten in dem Moment.
Es sind 2 Touchdowns.
Ja, aber das ist, du hast selbst doch auch gesagt, du hast gesagt, letzte Woche in unserem Podcast, hört nochmal rein, die Texas Longhorns klatschen ASU weg.
Ja.
Und dann liegst du 14-3 hinten.
14-3 im, was war das? Das war das erste Quarter noch.
Ja.
Im ersten Quarter.
Ja, aber das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding im 14-3 und die haben generell schnell scoren können. Jedes Mal. Special Teams und Offense, beides. Die haben einen offensiven Touchdown gemacht, Special Teams Touchdown gemacht und dann denkst du dir doch, shit, wenn wir, also deswegen, also ich würde dann denken, wenn du jetzt das Field Goal nimmst, ja okay, dann steht es 14-6. Aber
dann ist es one possession. Dann ist one possession.
Ja, aber wir geben Texas den Ball wieder und dann passiert was? Sehr wahrscheinlich ein Touchdown.
Ich sag dir aber, dieses Zusammenrechnen von Punkten, wenn du diese 2 Field Goals machst und trotzdem im Block kassierst, das sind 6 Punkte, das ist ein Touchdown. Das sind 6 Punkte. Minus Extrapunkt natürlich, aber das sind 6 Punkte. Wie oft kriegst du die Chance, diese Punkte zusammenzurechnen und so weiter? Das siehst du in der NFL, was die Steelers 2-mal dieses Jahr gemacht haben, wo sie nur durch Field Goals gewonnen haben.
Da gebe ich dir recht.
In solchen großen Spielen, du weißt ja nicht, was vor dir steht. Ich bin da eher der Meinung, wenn du die Chance hast, du bist auf der 24-25-Yard-Linie, ist ja nicht, als ob du jetzt halt direkt denen gute Feldpositionen gibst, sondern du hast ja eine legit Shot, Punkte zu nehmen, die dir am Ende des Spiels es verkürzen könnten. Und da fand ich halt diese Aggressivität von Arizona State ein bisschen zu... Ja, junger Coach. Es ist ein junger Coach. Er will es haben. Mhm. 4th-and-10. Du gehst dafür. Ja, wäre ein 51-Yard-Field-Goal gewesen. Aber trotzdem.
Okay, bei 4th-and-10, da gebe ich dir recht. Aber bei dem Steelers-Argument, da wollte ich nochmal kurz reingehen. Das Ding ist, bei den Steelers, ja, wir reden über Coach Football, aber du hast gerade reingeworfen, Boswell, ja, die Steelers haben diese Saison 2 Spiele gewonnen. Oder letzte Saison, die vorbei, die ist ja jetzt schon, die Regular Season ist ja schon zu Ende. 2 Spiele gewinnen können, nur durch Field-Goals. Ja. Aber was haben die Steelers, was ASU in diesem Moment eigentlich gedacht nicht hat? Eine der besten Defenses.
Es ist aber Panik, die manchmal reinbringt. Und
ja, nein, dem Punkt gebe ich dir recht, aber du musst trotzdem dazu sagen, dass es bei den Steelers in Anführungszeichen einfacher ist, das zu sagen und so auch zu denken, weil du einfach weißt, ich kriege öfter den Ball als 4 oder 5 Mal im Spiel.
Weil wir hatten jetzt auch schon mehrere Male solche Situationen, als ich im College war. Und ich will jetzt keine Kritik gegen meinen ehemaligen Head Coach oder so geben. Mich hat es angepisst.
Los, feier.
Wir waren im 4. und 7 oder sowas. Und wir hätten dann die Chance gehabt, ein Field Goal zu kicken. Wir sind 2 Touchdowns hinten oder so. Mit, keine Ahnung, mittel im 3. Quarter. Du machst das Field Goal, dann bist du nur 11 Punkte hinten. Ja, im Prinzip immer noch 2-Possession-Game. Dann kommt aber das gleiche Szenario nochmal im nächsten Drive und du entscheidest dich wieder dafür zu gehen. Das sind jetzt 2 Field Goals, die du nicht hast. Du rechnest zusammen 6 Punkte. In meinem Kopf war es ja, wir haben Field Goal safe, wir sind innerhalb 40 Yards, boom, safe, 3 Punkte. Gehst dafür, beide Male. Denkst dir, okay, das sind 6 Punkte, die du wegnimmst. Dann am Ende kommt es an, wir machen einen Touchdown ganz spät im 4. Quarter und verlieren das Spiel mit 6 Punkten. Bruder, das ist doch genau das Spiel gewesen. Hätten wir die 6 Punkte da genommen und dann den späten Touchdown gemacht, dann sind wir auf einmal ausgeglichen. Dann geht es in die Verlängerung. Du hast ja nur eine gewisse Anzahl von Ballbesitzen. Du musst dann irgendwie punkten, weil dann weißt du auch die Mentalität von dieses, hey, das Holz, das fällt ja nicht nur mit einem Schlag um, sondern du musst es ständig ein bisschen anschlagen. Mhm. Das ist eher, was du in solchen Momenten machen musst. Und das hat wirklich ganz am Ende Arizona State richtig angekotzt. Weil dann im 4. Quarter war es auch nochmal so. Und stell dir vor, okay, es steht 17, oder nee, es war 3. Quarter, sorry. Es ist 3. Quarter. Mhm, du bist Quarter, ja. Auf der 2-Yard-Linie, 4th and Goal, und gehst wieder dafür. Spielstand 17-3. Auf der 2-Yard-Linie, du bist 2 Touchdowns hinten. Ja, dafür musst du eigentlich gehen, weil dann hast du schlechte Field-Position für das gegnerische Team. Die müssen dann von der eigenen 2-Yard-Linie anfangen.
Was sich auch gelohnt hat.
Was sich gelohnt hat, weil es dann direkt ein Safety war. Stell dir vor, du kickst diese 2 Field-Goals, du machst die beiden, es steht 17-9. Jetzt machen die jetzt kriegst du den Ball auf die 2-Yard-Linie und gehst dafür. Machst den Touchdown, 17-17. Komplett anderes Spiel. Dann bist du ausgeglichen 17-17. Mit der
Two-Point, du musst die Two-Point.
Nee, Two-Point nimmst nicht mit. Ich rede hier von, hätten die 2 Field Goals gemacht, wäre 17-3. Die gehen dafür und kriegen es, machen dann die Two-Point. Stimmt, deswegen. Sorry, ich dachte, du hast Safety gemeint. Machen die Two-Point, 17-17.
Das meine ich.
Kriegst den Safety nicht, dann steht 17-11, kriegst den Ball zurück und dann hättest du die Chance gehabt, in Führung zu gehen mit einem Touchdown. Verstehst? Diese frühen Entscheidungen verändern den ganzen Lauf des Spiels.
Gebe ich dir recht, aber wenn wir dann weitergehen, wäre das Trickplay von Cam Scatterwoop trotzdem passiert mit seinem Touchdown-Pass?
Sie braucht dann irgendwas.
Ja, deswegen. Aber das ist ja gerade, wo ich hingehen will, weil sie haben am Ende das dann trotzdem geschafft, in die Overtime zu gehen. Aber dann ist es halt wieder, wenn du einen anderen Spielstand hast, wie callst du dann Offensiv-Plays oder auch Defensiv-Plays, dass du dann ins Risiko gehst? Das ändert ja auch wieder das ganze Spiel.
Ja, das war dann aber auch Sam Levitt, der Quarterback von Arizona State, hat sich dann verletzt. Er war da am Knöchel verletzt, hat nochmal gerollt, war komplett immobil. Also der konnte nichts mehr machen. Und dann Spielstand war dann eventuell 17-3, Safety 17-5, Arizona State geht jetzt runter und dann erst in der 3. Situation und nur weil es ein 4. und 17 war, die waren ja auch wieder ganz knapp vorm Scoren.
Es war ein 36 Yard Field Goal mit 41 Sekunden left im 3. Quarter, also es war fast schon viertes Quarter.
Da entscheiden sie sich endlich aufs Field Goal zu gehen und der Kicker haut ihn rein, souverän. Und dann denkt man sich, ja, das Spiel hätte so anders ausschauen können, hättest du dir einfach vertraut. Weil Dillingham hat ja am Anfang des Jahres diese offene Kicker-Tryout
Zitat
rausgepackt. Ja.
Ja, du hast recht.
Das ist dann einfach
crazy, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Oh, so ein krasses Spiel, wo man dann sagen muss, die einzige Kritik, die man da geben kann, ist wirklich, du warst zu aggressiv in den falschen Momenten. Und dann machen sie Field Goal, Texas kriegt den Ball und macht dann einen langen Touchdown-Drive, 13 Spielzüge, 24-8. Nach dem 24-8 war es ja wirklich so, Spiel war komplett verloren, eigentlich. Texas gewinnt das Spiel, müsste safe durch sein. Und dann hat dieser Cam Scadaboo sich entschieden, alles zu machen. Dann wirft er mit diesem Trickplay den Touchdown-Pass.
Das war
der unterworfen war, aber nur weil sein Receiver gut adjusten konnte.
Ja, nur weil er es gesehen hat. Hätte er 0,2 Sekunden später geschaut, wäre der Pass incomplet gewesen.
Bruder.
Das war so krass. Wenn ihr das Spiel noch nicht geschaut habt, wenn ihr irgendwie Zeit habt, nur für ein Spiel die Highlights anzugucken, dann schaut euch dieses Spiel die Highlights an. Bitte.
Dann kriegen sie crazy. Den Touchdown da. Und ich dachte mir direkt, oh, okay, das war nicht schlecht. Jetzt steht es 24 zu 14. Wenn die 2-Point kriegen, dann ist es halt nur One-Possession-Game. Weil vorher, ich kann mich erinnern, ich habe meiner Freundin gesagt, Texas hat einen Touchdown gemacht zu 24-8. Ja, ist fast durch, aber ist halt trotzdem noch 2-Possession. Es hat quasi nichts entschieden. Wenn ich Texas gewesen wäre, Steve Sarkisian, der wird sich wahrscheinlich auch nochmal dran denken und sagen, eigentlich, wenn du analytisch alles anschaust, musst du für 2 da gehen. Weil im Prinzip steht es 23-8, du bist 15 Punkte vorne, die brauchen eine 2-Point und ein extra Punkt. Wenn du da jetzt aber die 2 nimmst,
das ist 3-Possession-Game.
3-Possession-Game. Game vorbei. Eigentlich. Okay. 24-16. Geil. One-Possession-Game. Und dann macht Quinn Ewers, keine Ahnung warum,
das hab ich auch verstanden.
Trifft die Entscheidung, da so einen tiefen Ball zu werfen.
Double Coverage. Lass uns da reingehen. In dem Moment, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, du gehst gerade so ein Risiko ein, obwohl du derjenige bist, der gerade das Spiel in der Hand hat. Es steht 24-16 und du hast gerade das Spiel in der Hand. Du hast noch fünf Minuten. Du brauchst doch einfach... So, warum? So, erklär mir kurz, gibt es irgendeinen footballerischen Grund, taktischen Grund, strategischen Grund, warum du in dieser Situation eine tiefe Bombe wirfst in Double Coverage? Das sah aus, als ob, weißt du, was ich meine?
Ey.
Texas sah in dem Moment aus, als ob sie Arizona State sind und noch einen Touchdown brauchen.
Ja, das war
der Play-Call.
Die waren halt einfach aggressiv und es war einfach, wir sind besser als ihr. Und dann machen sie diesen Fehler.
Crazy.
Und dann kam die Cam Scadaboo Show wieder, hat ja dieses 1 gegen 1 auf der Außenseite direkt im ersten Spielzug gewonnen. Pass Interference vom Defender und es war eine Face Mask. Also hat den Ball gefangen, dann war die Pass Interference egal. Und dann hat er
Face Mask
sind nochmal näher rangekommen. Dann war es PI in der Endzone und dann von 2 Yards draußen Touchdown Scadaboo. Und dann haben sie die 2-Point auch gekriegt. Und dann steht es 24-24. Meine Freundin ist ausgerastet, ich bin ausgerastet. Wir denken uns, oh, was geht denn hier ab?
Was war der Moment? Ja gut, es steht erstmal, du hast die 2-Point schon gesagt, weil du hast ja die Touchdown und dann gehst du noch mit dem Typ. Aber das war auch ein crazy Moment. Ich habe aber gerade noch, lass uns kurz noch einmal zurückgehen zum Kicker und zu deinen Entscheidungen. Hast du dir den Kicker mal angeguckt?
Cason Pfeiffer? Das ist keine gute Statistik.
Also ganz ehrlich bin ich der Head Coach von Arizona State. Das musst du auch in deine Entscheidung reinspielen.
Ja,
weil... Der hat die ganze... Wie viele Field Goals hat der Saison gemacht?
Bruder, der war 7 von 15 oder sowas.
Der hat 5 Field Goals versucht. Und war 3 von 5.
Okay, nee, aber der andere...
Der andere, aber ich rede gerade über...
Cason Pfeiffer, ja.
Genau, ich rede über Carson Kiefer.
Ja, ja.
So, er hat das Spiel gespielt, er ist Freshman. So, er ist Freshman mit der Nummer 50, hat die Saison 3 von 5 Field Goals gemacht, also war also 60%.
Er war 2 von, oder er war 1 von 3, als er in dieses Spiel gegangen ist. Oder 1 von 2 war vor diesem Spiel.
Er hat 4 Field Goals versucht, zwischen 30 und 39 Yards, hat 3 von 4 gemacht. Und über 40 Yards ist er 0 von 1.
Ja, aber die haben einen anderen Kicker, der die langen Field Goals macht.
Ist es wirklich bei
Die haben einen zweiten Kicker, der die langen Field Goals macht. Das haben sie im Spiel auch besprochen.
Das ist crazy. Ja. Aber ich habe gerade nur geguckt, weil er die Field Goals gemacht hat, die beiden, die dann ja waren in dem Spiel. Und wenn ich mir das angucke, Freshman, 60% von Field Goals.
Ich weiß, aber...
Aber du musst doch sagen, wenn du ein Head Coach bist, ist das doch auch Teil deiner Entscheidung.
Es ist Teil deiner Entscheidung, aber du musst halt auch alles drumrum mit eingehen. Stell dir vor, du hast den Freshman hier, der reingeht und dann in diesem Spiel abliefert. Und das hat er ja eigentlich getan. Er hat seine Field Goals gemacht. Der hat einen Block kassiert, das war einfach schade. Die haben da gute Inside Pressure gekriegt, aber er hat ein gutes Spiel abgeliefert. Weißt du, was das für das Team tut, wenn du siehst, hey, dieser Typ hat jetzt seinen Arsch aufgerissen. In der Saison wurde er schon geroastet von dem Head Coach. Er musste nochmal upsteppen. Jetzt macht er es auf dieser größten Bühne. Alle anderen im Team machen das dann ja auch. Alle anderen sagen, hey, wir werden hochgerissen wegen dem Typen. Das für die Moral eines Teams kann ich ja nochmal mit hochnehmen.
Ja.
Aber dann gehen wir zurück zu Kickern. Quinn Ewers, geiler Drive.
Gute Überleitung.
Und Auburn, der Kicker von Texas, verpasst das erste Field Goal. War kein Chipshot, war, ich glaube, waren 46 oder 48 Yards waren es.
War lang auf jeden Fall, ja.
Langer Field Goal, überhaupt kein Ding, verpasst er knapp rechts. Passiert jedem Mal, kein Ding. Arizona State kriegt den Ball, das war innerhalb 2 Minuten. Und du denkst dir, die haben jetzt eine Chance zu gewinnen. Also wenn die jetzt halt alles richtig machen, können die dieses Spiel gewinnen. Und dann kam halt gar nichts. Dann kam gar nichts. Die haben direkt First Down gemacht. Sam Levitt ist gerannt und dann war es halt incomplete, false start, incomplete. Pass complete, aber 4. und 5 von der eigenen 48 kann es ja nicht gehen. Pantest den Ball. Und ab diesem Moment, das könntest du vielleicht auch vom Missed Field Goal vorher mitnehmen, aber Quinn Ewers war sowas von abgezockt und sowas von souverän ausstrahlend. Was er am Ende dieses Spiels bewiesen hat als Quarterback, hat für mich seinen Draftstock nochmal erhöht. Weil wie unglaublich er gespielt hat, die Pässe, die er angebracht hat und die Situationen, die er dann da sein Team mit angenommen hat und dann getan hat, war einfach bemerkenswert. Er kriegt dann am Ende diesen Drive zusammen, die nehmen ein Timeout, 2 Sekunden auf der Uhr, es ist ein 38-Yard-Field-Goal. Weißt du, was mich sowas von angepisst hat?
Ich wollte gleich noch in was reingehen, aber sag kurz.
Bruder, du hast Steve Sarkisian, den Head Coach von Texas, nach dem Timeout, den sie selber genommen haben,
du bist genau dahin, wo ich rein
gehst zu deinem Kicker, der gerade einen Kick verpasst hat, und nimmst ihn wirklich nicht in die Arme oder so, aber halt hast deine Hände bei seinem Gatter um den Kopf herum, redest ihn an. Ja, alles ist gut, Bruder. Hey, das macht doch Spaß. Ja, alles ist gut. Du machst ihn ja eh rein, bla bla. Und Auburn redet halt mit ihm. Ich spreche für mich selber hier. Ich spreche für andere Kicker, mit denen ich auch schon gesprochen habe, die mir zugestimmt haben. Aber Mehrheit, wirklich alle Kicker, mit denen ich geredet habe über die Situation und wahrscheinlich die Mehrheit von Kickern auf der Welt, Bruder, mal ganz ehrlich, wenn Steve zu mir gehen täte und mir so eine Leistung ins Gesicht sprechen wollte vor so einem Kick, ich würde sagen, ey, fick dich, ich gehe jetzt aufs Feld, ich will nicht mit dir reden. Ich bin jetzt halt hier alleine, okay, ich will locked in sein, ich will einfach meine Routine weitermachen. Und du hast direkt bemerkt, nachdem ich gesehen habe, dass Steve Sarkisian diesen Typen sowas von reinnimmt und anspricht und ablenkt, der Kick geht vorbei. Ich habe es Alexa gesagt, der macht den nie im Leben. Der kann nur daneben gehen.
Ganz daneben war er nicht.
Er hat einen Pfosten getroffen. Bruder, das hat mich so angepisst. Ja, und dann kommt aber auch noch das nächste Argument, weil Arizona State hatte noch ein Timeout. Du bist Game-Winning Field Goal, du kannst die Timeouts ja nicht rübernehmen. Statistisch gesehen, und da könnt ihr mich wirklich taggen, weil ich kenne diese Statistik, der Kicker verpasst den Kick vor einem Timeout, um geeist zu werden, mehr als nach einem Timeout. Das heißt, wenn du quasi der Kicker bist, du rechnest jetzt schon mit einem Timeout. Dir ist bewusst, dass du geeist werden kannst. Du gehst dann in diesen ersten als Probekick rein. Dann bist du vielleicht nicht 100% locked in, sondern im Hinterkopf ist dir bewusst, ah, jetzt kommt eh ein Timeout.
Also denkst du, kein Timeout
zu überschlagen. Du kriegst einen Probeschwing. Und ich weiß nicht, ob jetzt der Analytics-Typ von Arizona State das gewusst hat oder dass Dillingham einfach gesagt hat, nee, wir lassen es, ist in dieser Situation. Ich sag dir, alles drumherum, das da gespielt hat für diesen einzelnen Kick, hat diesem Kicker es verboten, diesen Kick reinzumachen. Und, übelst geil, das hat mir meine Schwester geschickt, sie war nur lachend, da diese zwei Assistentinnen oder halt Ballträgerinnen von Arizona State, Auburn war halt am Seitennetz, wollte sich aufwärmen, die sind dann quasi vor ihm gelaufen, vor dem er aufgewärmt hat. Also wirklich halt komplett einfach so dumm vorgelaufen, warte. Ich habe das auch, ich zeig's dir, hast du es gesehen?
Das habe ich nicht gesehen.
Die sind dann einfach, die haben ihn gejinxt. Also dieser Kick in jeder Welt hätte niemals reingehen dürfen. Siehst du, was die macht?
Voll aus seiner Routine raus. Er wollte gerade noch an der Sideline in sein Netz kicken und dann einfach, er ist voll in seiner Routine und er schaut noch so, bro. Ja, du siehst ihn richtig an, wie er nur so,
bro. Das hat mich auch angepisst, wenn Leute einfach genau, wir sind ja eh schon an der Seite, wir drehen das Netz um, wir sind, wo alle Teammates nicht sind und dann auf einmal laufen zwei Leute vor dir, als du gerade den Ball kicken willst. Bruder, dieser Kick war so verflucht, mir war sowas von bewusst, hätte ich Geld drauf gesetzt, hätte ich Millionen direkt drauf gemacht, dass er diesen Kick verpasst. Alles, crazy. Alles war verhext, crazy. Mann.
Aber danach, lass uns zum Ende kommen, danach Texas Longhorns machen's. Quinn Ewers hat seinen inneren Joe Burrow gechannelt.
Bruder, Vierter ist und so. War es 13? Ja, es war Vierter und 13. Die sind ja quasi, konnten nichts machen. Die haben 2 Yards gegained, dann war es ein Full-Start-Penalty. Vierter und 13. Und Quinn Ewers sieht, dass es All-Out-Blitz ist. Die haben quasi Engage 8 gemacht, wenn du jemals Madden gespielt hast. Du hast drei Safety, so halt 2 Corners und Safety. Die behalten die Tiefe, schickst alles andere und sagst dem Quarterback, okay, hey, wenn du den Ball anbringst, machen wir den Tackle, vor dem du diese 13 Yards kriegst. Das Einzige, das nicht passieren darf, ist, dass du irgendwas zwischen diesen zwei Leuten hast, weil du hast nicht genügend Zeit, dass die diese Gap dann closen. Und das ist genau passiert. Wirft ein 28-Yard-Touchdown-Pass. Dann erster Spielzug in Double Overtime. Direkt so ein Tight End Leak. 1 gegen 1, hat die Innenseite von seinem Verteidiger. Touchdown. Da war die Luft raus, da war es vorbei. Und dann hat Sam Levitt halt am Ende noch eine Interception geworfen.
Ja. Ja, also auf jeden Fall crazy, crazy Game. ASU schließt das Spiel mit 510 Total Yards ab. Boah, auch crazy. 29 First Downs. Also ASU hat offensiv dann nochmal richtig geballt, aber hat nicht gereicht. War auf jeden Fall eins der krassesten Spiele diese Playoffs bisher. Ich würde sogar sagen, du gehst wahrscheinlich mit, wenn ich sage, das war das krasseste Spiel. Beste,
ja.
Das war das beste Spiel bisher in den Playoffs. Also wirklich absurdes Spiel. Willst du noch was sagen oder wollen wir ins nächste gehen? Wir sind so am Labern, das ist Bruder, crazy.
Wir haben ein Spiel jetzt gerade sowas von analysiert, aber das allerletzte, was ich sagen kann, alles war ja verhext eigentlich für Texas. Ihr eigenes Maskottchen, das ist ein richtiges Longhorn, das ist ein Bulle. Ein fetter, ja, richtig Mann. Großer Bulle. Dem wurde es verboten, bei diesem Spiel zu sein. Den nehmen die ja normalerweise mit zu diesen Playoffs.
Die fahren ihn einfach mit.
Bevo. Der war verboten, da im Spiel zu sein. Jetzt sind sie aber zu Hause im Cotton Bowl, das auch in Dallas ist. Und Bevo wird da sein, okay? Big Bevo wird da sein.
Also alle, die Maskottchen, wie Dominik gesagt, lieben, kommen dann im Cotton Bowl auf ihre Kosten. Da reden wir aber gleich drüber, kurzes Preview. Wir haben noch 2 Spiele, über die wir reden müssen. Ich glaube, wir werden nicht ganz so krass da reingehen. Also bei Notre Dame kann man ein bisschen was analysieren, aber bei, ganz ehrlich, wir gehen ins nächste Spiel. Ohio State, Nummer 8 Seed, war bei dem Number 1 Seed Oregon. Ich weiß, ich habe auf Oregon getippt. Ich muss es tun. Du hast auf Ohio State getippt und ganz ehrlich, es war nicht mal close.
Bruder,
Es war nicht close.
Die Ente wurde gepflückt, also diese Federn wurden rausgerupft. Ja, gestopft,
das war
gebraten und da war es immer noch das erste Quarter.
Also wirklich, es war wirklich nach dem ersten Quarter schon vorbei, dieses Spiel. Also Ohio State hat gemacht, was sie wollten. Im ersten Quarter 14 Punkte gemacht, im zweiten Quarter 20 Punkte. Überleg mal, Ohio State hat Oregon in der ersten Halbzeit 34 Punkte eingeschenkt.
Oder die waren 34-0 vorne. Und dann erst ganz am Ende konnte Dylan Gabriel einen Drive machen, 34-8.
34-0 gegen das Number-One-Ranked-Team in der Nation. Ohio State ist for real.
Bruder, ich hab's dir gesagt.
Crazy. Und die sind da reingekommen. Oregon hatte no chance. No chance.
Ich bin mir hier hundertprozentig sicher. Diese Niederlage, die Ohio State hatte gegen Michigan, war das Allerschlimmste für jeden Gegner. Weil das hat die ja sowas von intern nochmal angepisst. Mhm. Und Will Howard, das war die Herausforderung. Kann er so gut spielen wie gegen Tennessee? Antwort, ja. Jeremiah Smith hatte ja in der ersten Halbzeit 151 Receiving Yards und 2 Touchdowns. Bruder, der hat gesagt, wenn ihr mich Man gegen Man spielen lässt, zerstöre ich euch. Und was macht Oregon Man gegen Man gegen den besten Receiver im College Football?
Der Freshman ist.
Der gerade 19 Jahre alt ist.
Ich wollte gerade sagen, das muss man noch alles dazu sagen, weil wenn du sagst, bester Receiver im College Football, denken jetzt alle, oh, ist der im nächsten Draft? Kann mein Team den vielleicht draften? Nein. Der ist erst in 4 Jahren im Draft oder 3.
Bruder.
Der Typ ist anders. Der hat das Spiel abgeschlossen mit 7 Receptions, 187 Yards, 2 Touchdowns. Aber ganz ehrlich, der Ohio State Running Back war auch nice.
Bruder, beide. Travion Henderson war unglaublich.
8 Carries nur. Nur 8 Carries für 94 Yards, 2 Touchdowns. So, überleg mal, der hat über 10 Yards pro Carry. Der hat mit einem normalen Carry einen First Down geholt. Jedes Mal. Im Durchschnitt.
Das Ding.
Was ist das denn?
Der Endstand war ja 41-21 und man hat ja gemerkt in der zweiten Halbzeit, Ohio State war einfach eher nur, wir spielen, um die Uhr runterlaufen zu lassen und Oregon hat dann endlich klicken können. Aber Oregon brauchte einfach zu lange zu klicken und dann war das Spiel halt schon verloren. Wenn man 34-0 im Rückstand steht und dann 34-8 macht vor der Halbzeit, die Moral gegen ein Team wie Ohio State zu spielen, ist komplett zerstört. Und vor allem also der Grund, warum es dieser schlechtere Start von Oregon war, guckt euch die Defensive von Ohio State an. 8 Sacks, 13 Tackles for Losses, 9 Passes defended, davon Jack Sawyer, der Edge Rusher, 3 davon. Der hat ja alles runtergehauen, das er konnte. Bruder, Jack Sawyer war in diesem Spiel sowas von dominant. Der hätte das Spiel alleine auf der Defensive gewinnen können für Ohio State Buckeyes. Und ganz ehrlich, Dillon Gabriel hat nicht mal schlecht gespielt. Es war einfach ihm so übertrieben schwierig gemacht. Oregon am Ende des Tages hatte minus 23 Yards Rushing.
Das ist crazy. Ich wollte aber kurz auch noch auf Dillon Gabriel, wenn du nichts anderes hast, gerade weil du gerade angesprochen hast, ihn als Quarterback und sein Spiel. Ja, er hat jetzt statistisch vielleicht nicht schlecht ausgesehen, im Spiel auch nicht. Er ist im Draft nächstes Jahr am Start, oder dieses Jahr, ist ja schon 2025. Hat er seinen Stock ein bisschen wehgetan jetzt, eine Klatsche zu kriegen?
Ich glaube, du kannst ihm nicht mal die Schuld geben für dieses Spiel. Oregon wurde sowas von dominiert auf der defensiven Seite des Balles. Ohio State hat alles machen können, was sie wollen. Und dann auf der offensiven Seite des Balles die O-Line. Bruder, du kannst mir nicht sagen, dass dein Quarterback in so einem Spiel 8-mal gesackt wird, dass man mit minus 23 Rushing Yards da rausgeht aus dem Rose Bowl. Du hast mehr Total Rushing Yards. Ich habe mehr Total Rushing Yards. Jeder einzelne von uns hat mehr Total Rushing Yards.
Wenn man nicht läuft, meinst du, ja.
Als die Oregon Ducks in diesem Spiel hatten. Bruder, minus 23. Das kann doch nicht wahr sein. Die haben ja wirklich diese eine Phase komplett geblockt von Oregon. Die konnten den Ball nicht laufen. Running back Jordan James, 7 Carries für 14 Yards. 2 Yard Average. Jaden Lamar, 2 Yard Average. Noah Whittington, 3 Yards. 6 Carries, 3 Yards. Halbe Yard Average.
Bruder, ey. Ja, dann packst du doch einen Trickplay mit Johnson rein. Der geht für minus 1. Und Dillon Gabriel, 12 Carries, minus 43 Yards, minus 3,6 Yards per Carry.
Ich sag's einfach so. Das war physische Dominanz. Ohio State ist das bessere Team. Es ist schade für Oregon, weil die waren ungeschlagen. Die hatten eine geile Saison. Und die haben selber keine Fehler gemacht. Die hatten keinen Turnover, die hatten keine Interception, kein Fumble, kein gar nichts. Man muss einfach sagen, Ohio State war hier haushoch besser. Also die waren sowas von übertrieben besser. Und ja, war halt am Ende das Ding. Ohio State ist jetzt im Halbfinale und spielt da gegen die Texas Longhorns.
Wollen wir direkt das Spiel schon tippen oder wollen wir es dann
noch nicht? Noch nicht, noch nicht. Ich will jetzt einfach sagen, weil jetzt, wir machen ja jede Seite erstmal.
Okay, okay, aber dann haben wir noch eine Seite auf. Wir haben ja schon über Penn State und Boise State am Anfang geredet. Das letzte Spiel war Notre Dame gegen Georgia. Wurde ja durch den Terroranschlag in New Orleans einen Tag verschoben. Deswegen dann einen Tag später. Ich glaube, es sollte ja am, warte, ich weiß den Wochentag nicht mehr. War es ein Donnerstag? Oder Mittwoch? Ich sollte Mittwoch sein, war dann am Donnerstag, sowas. Es sollte von Mittwoch auf Donnerstagnacht sein und dann war es von Donnerstag auf Freitagnacht, wurde es dann gespielt.
Ja.
Notre Dame war der 7. Seed, kam rein. Georgia war der 2. Seed und kam rein. Und du hast auf Georgia getippt und ich auf Notre Dame. Und ich hatte endlich mal recht. Die anderen Spieler hattest du alle recht. Aber ich hatte bei dem Spiel endlich mal recht. Und es ist ja eigentlich genau das passiert, was ich gesagt habe. Georgia offensiv, ohne Carson Beck. Er ist ja verletzt immer noch. Er geht ja in den NFL Draft, konnte aber nicht spielen. Ist nicht available für die Playoffs gewesen. Und Notre Dame hat einfach das gemacht, was sie mussten. Took care of business und gewinnt das Spiel 23-10. Was sind deine Takeaways von diesem Spiel, Dominik?
Ja, hey, Notre Dame, erstmals, man muss es einfach sagen, defensiv, wir wussten, wie stark die waren. Du spielst gegen einen Backup-Quarterback und du weißt einfach jetzt schon, wenn wir ihn verwirren können oder nicht ihn uns auseinandernehmen lassen, dann haben wir hier eine richtig gute Chance und gewinnen einfach so ein Spiel in einer defensiven Schlacht.
Und du wolltest was sagen? Sorry.
Und wenn du die richtigen Szenarios bekommst und du dadurch direkt, wenn du diese Szenarien gewinnst, gewinnst du diese Spiele. Weil Georgia hatte am Anfang des Drives, wie kann ich das jetzt am besten sagen, ohne dass ich zu viele Leute anpisse?
Was willst du jetzt sagen? Jetzt bin ich gespannt.
Georgia hat einfach sich selber geschlagen. Die haben mehr Total Yards gehabt. Die haben defensiv so gut gespielt gegen Riley Leonard. Riley Leonard, der Quarterback von Notre Dame, hatte einfach nur 90 Passing Yards. Du kannst mir nicht sagen, dass du Riley Leonard zu 90 Passing Yards hältst. Er auch der beste Rushing Leader ist, also er hat 80 Yards gehabt für Notre Dame und total hast du mehr Total Yards als dein gegnerisches Team. Georgia hatte 300, Notre Dame 244. Du kannst dieses Spiel nicht verlieren. Du kannst dieses Spiel selber nicht verlieren. Du hältst einen gegnerischen Quarterback zu 90 Yards, kassierst selber nur 154 auf dem Boden.
Und dein Backup-Quarterback macht 234 Yards.
Und dein Backup-Quarterback hat einfach ein gutes Spiel gespielt. Aber Georgia hat sich dann in den eigenen Situationen einfach selber geschlagen. Es hat angefangen, die waren an der 16-Yard-Linie von Notre Dame. Fumble. Dann gehen sie runter, machen Field Goal. Notre Dame gleicht aus, Field Goal. Dann ist es so eine Schlacht von einfach defensiv, gar nichts passiert. Notre Dame macht nochmal Field Goal, geht 6-3 nach vorne. Der erste Spielzug danach, Fumble. Notre Dame kriegt den Ball. Direkt ausgenutzt, ein Spielzug, 13-Yard-Touchdown. Auf einmal steht es 13-3. Du gehst 13-3 zur Halbzeit, war defensive Schlacht, alles ist offen, du hast den Ball. Ja, du hast einen guten Drive gehabt, sonst nichts. Dann direkt Kickoff, zweite Halbzeit. Und Notre Dame macht einen Kickoff-Return für einen Touchdown. Jetzt hast du auf einmal Special Teams. Ja. Fehler gemacht, konnten nicht tackles, haben die falsche Winkel genommen. 20-3, du hast Backup-Quarterback. Jetzt musst du natürlich ein bisschen reinkommen. Georgia macht dann, war wieder defensive Schlacht eigentlich. Three and out. Georgia kriegt den Ball, macht einen Touchdown. Dann Notre Dame. Fourth down. Georgia stoppt die an der 50-Yard-Linie. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, jetzt könnte Georgia gewinnen. Was machen die? Die kriegen dann auch wieder einen 4. und 2, kriegen es nicht. Notre Dame macht einen Field Goal Drive. Und dann ganz am Ende des Spiels, das ist auch wieder so genau das Gleiche, was ich sagen wollte vorher. 4. und 5 auf der Notre Dame 9-Yard-Linie, du musst diese Situation gewinnen. Du musst da einfach irgendwie einen First Down holen, Touchdown machen, dann steht es 23-17, du hast eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Boom, kriegen es nicht. Notre Dame puntet dann, nachdem sie ein bisschen Zeit von der Uhr genommen haben. Wieder 4. und 6, kriegen es nicht. Vorbei. 23-10. Spiel ist einfach normal ausgegangen für Notre Dame. Defensiv gut gespielt, haben es vermeidet, da in kritischen Situationen Fehler zu machen. Und man muss einfach Freeman loben, dass er diese
Truppe... War halt ein grundsolides Spiel so. Notre Dame hat nichts anbrennen lassen, deswegen habe ich eben gesagt, so took care of business, weil die haben ja eigentlich genau das gemacht, was sie machen mussten, haben, so wie Dominic Coach Big Dom gesagt hat, nimm die Field Goals, wenn du die Field Goals nehmen kannst, haben sie auch gemacht in diesem Spiel. Sie haben immer die Punkte eingesteckt, wenn sie Punkte einstecken konnten, weil sie ja auch wussten, es ist ein defensivlastiges Spiel und, ja, jeder Punkt zählt. Und das haben sie gemacht und 23-10, sind jetzt im Halbfinale und werden gegen Penn State spielen. Das waren die 4 Quarterfinal Games. Alle absurd. Absurdeste war natürlich Texas Longhorns gegen Arizona State. Da haben wir, glaube ich, lang genug drüber geredet. Aber wir haben bestimmt 20 Minuten über dieses Spiel geredet. Aber es musste auch sein. Aber jetzt kommen wir, bevor... Willst du noch was sagen?
Ich sag aber noch.
Okay, komm.
Okay, ganz ehrlich. NIU hat die geschlagen. Ich weiß, ich habe das letzte Mal auch
erwähnt. Der Stachel sitzt immer noch tief, ne?
Bruder, wie hat NIU die geschlagen? Und ich will jetzt ganz ehrlich wissen... Wie viele Millionen von Dollar werden dann an Coach Thomas Hammack, der Head Coach von NIU, gegeben, sollten die Notre Dame Fighting Irish hier wirklich die National Championship gewinnen? Der hat ja gesagt nach dem Spiel, hey Coach Freeman, hier ist, wie wir euch geschlagen haben, willst du mit uns reden? Coach Freeman hat es angenommen, hat mit ihm geredet und seit dem Punkt hat Notre Dame jedes Spiel gewonnen.
Ja.
Keine Ahnung. Was hat der bitte in diesem einen Gespräch,
das würde ich auch gerne wissen,
ihm beibringen können? Und ganz ehrlich, ich bin jetzt auch auf der Seite von Twitter, wo viele jetzt sagen, sollte Notre Dame die National Championship gewinnen, soll Coach Hammack auch einen Ring bekommen.
Pay that man.
Pay that man. Oder wenigstens einen Job als DC oder sowas bei Notre Dame. Weil ganz ehrlich, das ist crazy.
Das war wirklich crazy. So, bevor wir in die Preview gehen, wir tippen natürlich gleich noch die beiden Spiele, die anstehen. Wir haben ja die beiden Semifinals. Einmal Texas gegen Ohio State und dann Penn State gegen Notre Dame. Haben wir natürlich ein paar Fragen von euch bekommen. Ich habe gestern eine Story gemacht, dachte, komm, wir können mal ein paar Fragen reinhauen. Und wir haben geile Fragen bekommen. Erste Frage, und ich stelle Dominik einfach mal die Frage und wir können zusammen diskutieren. Erste Frage von Erik. Ist Penn State for real?
Drew Allar spielt gerade geil. Die Running Backs spielen geil. Die Defensive ist richtig nice. Und ich weiß, Penn State, Coach Franklin kriegt viel Scheiße, dass er diese großen Spiele nicht gewinnt. Aber dieses Mal haben die wirklich eine richtig gute Chance. Und ich sag, Penn State is for real.
Dann eine andere Frage von, ich denke mal, da ist Luca, aber LukiK99 auf Instagram. Sollte das Seeding in den Playoffs angepasst werden? Zum Beispiel Bye Week nicht automatisch für die Conference Champs?
Ich?
So wie es ja jetzt ausgegangen ist, weil wir haben ja die Bye Week gehabt und alle Top 4 Seeds haben ja auch direkt verloren. Das ist, ich glaube, daher kommt dann die Frage.
Wir gehen da in das Thema.
Lass mal kurz darüber diskutieren, weil ich finde die Frage echt gut.
Ich finde die Frage auch sehr gut. Ja, es schaut schlecht aus, weil jetzt gerade hast du alle 4 Teams, die höhere Seeding hatten, die das Spiel verloren haben. Quasi, was im Prinzip passiert, ist, du hast einen ganzen Monat Pause von deinem letzten Spiel, also den restlichen Monat quasi, hast du Pause und musst dann erst Neujahrstag wieder spielen. Wegen der Bye Week. Andere Teams haben dann jeweils ein Heimspiel und die haben alle ihre Heimspiele gewonnen. Und kommen dann mit ein bisschen Rhythmus ins Spiel rein. Ich bin da wirklich der Meinung, dass wir einfach dieses Jahr so ein Jahr hatten, wo die Teams, die normalerweise auch, hey, hätten hier Ohio State es in die Championship geschafft, hätten die auch eine Bye Week gehabt und trotzdem Oregon zerfetzt. Verstehst? Mhm. Ich glaube, es waren eher die Matchups ein bisschen, waren einfach Albtraum-Matchups für die jeweiligen Teams und du kannst einen Conference-Champion nicht bestrafen im Sinne von, du hast die Championship gewonnen, du hast alles richtig getan, jetzt bist du aber der 8-Seed, weil wir dich da einfach nur gerankt haben. Verstehst?
Ja, da bin ich bei dir. Ich finde es eine gerechtfertigte Frage. Die gleiche Frage kommt ja in der NFL auch immer wieder auf. Warum zum Beispiel das gleiche Ding hatten wir zum Beispiel mit Lions und Vikings. So, Vikings haben jetzt den 5. Seed. So. Und dann sagen ja auch alle, ey Leute, die stehen jetzt 14-3 sind sie jetzt, glaube ich, ne? Genau, 14-3 stehen die Minnesota Vikings jetzt. Und dann diskutieren ja auch alle immer, ja, aber warum haben die jetzt den 5. Seed? Die stehen 14-3. Ja, aber it is what it is. Und ich finde, aber das finde ich nicht schlimm. Weil du musst ja irgendwo sagen, der Division Champion oder der Division Sieger in dem Moment, wenn wir auch über die National Football League reden, bekommt auf jeden Fall einen Playoff-Spot und danach geht es halt wirklich darum, wer bekommt die Bye Week. Und wenn du über College Football redest, Conference Champs muss ja irgendeine Belohnung bekommen.
Ja.
Du kannst nicht sagen, du bist Conference Champ von der ACC oder keine Ahnung und dann bist du nicht mal in den Playoffs, weil, keine Ahnung, dann werden irgendwelche Argumente gefunden, weil du dann da nicht drin bist, weil du nicht gerankt bist, keine Ahnung, oder weil du an 20 gerankt bist und so wie jetzt hier kommt 12 rein und du denkst, ja gut, ich habe aber die Conference gewonnen. Ich bin der Beste meiner Conference.
So. Genau,
also du musst ja was dafür bekommen, das geht ja nicht anders.
Die Matchups waren halt einfach diese Albtraum-Matchups und ich will das wieder betonen, weil stell dir vor, du gewinnst die Conference, du gehst 13-0 in deiner Saison, machst alles richtig. Und dann als ersten Gegner kriegst du Ohio State. Das ist brutal für ein Matchup. Da kannst du egal wer sein, da kannst du Georgia sein, da kannst du Alabama in einem anderen Jahr sein. Du musst als erstes Spiel in den Playoffs gegen Ohio State. Das ist einfach ein brutales Matchup. Und da, ich gebe da keine Kritik. Ohio State hat gegen Michigan verloren. Die mussten nach runter geschoben werden. Verstehst?
Ja, es ist, wie es ist, aber du sagst einfach nur auch jetzt, und da gehe ich vollkommen mit dir mit, in den Quarterfinals, wir haben 8 Teams gesehen. Aber alle 8 Teams waren da gerankt, wo sie gerankt sind, und alle 8 Teams sind einfach brutal gut. Und du kannst ja nicht sagen, dass es gibt 2 Teams, die alle auseinandernehmen und die anderen 6 sind Trash.
Und das zeigt.
Das ist ja das Argument, was du
genau,
auch machst.
Genau, und es zeigt halt genau, dass die Leute, die die letzten paar Jahre Kritik hatten, weil es nur 4 Teams im Playoff waren, die hat man jetzt direkt rausnehmen können und sagen, wisst ihr was? 8 sind perfekt, weil wirklich, du hast jetzt 5, 6, 7 und 8 alle gewonnen gehabt und 1 bis 4 sind raus. Stell dir vor, in anderen Jahren, die Teams, die 1 bis 4 waren, weil die eingeladen wurden,
ja,
müssten jetzt auch wieder gegen 5, 6, 7, 8 spielen. Das sind auch so richtig enge Dinger.
Ja.
Und das beweist eigentlich eher, hey, du hast eine richtig gute Chance, solange du da drin bist, zu gewinnen.
Und letztes Jahr und davor hätten ja 1, 2, 3 und 4 es unter sich einfach ausgemacht. Teams 5, 6, 7 und 8 hätten ja gar keine Chance gehabt, überhaupt da mitzusprechen. Die hätten ja gar keinen Shot. So. Und den hatten sie jetzt und haben den genutzt. Also im Endeffekt, deswegen würde ich schon sagen, die Frage war ja, ob man es ändern sollte, dies, das. Aber ganz ehrlich, ich finde es geil, weil die Teams, die niedriger gerankt waren, sich durchsetzen konnten und man einfach dadurch gesehen hat, dass das alte Format outdated war. Weil auch andere Teams, es gibt halt nicht nur 4 Top-Teams im College Football. Also, es gibt ganz viele Teams, die top sind. Und ich finde es geil, jedem einen Shot zu geben. Und wenn man dann halt gewinnt, gewinnt man. Wenn man verliert, verliert man. Punkt, Ende aus.
Ja, und da muss ich halt jetzt einfach sagen, stell dir vor, hätte Ohio State gegen Michigan gewonnen und hätten die dann Oregon auch geschlagen im, hätten die auch Oregon geschlagen im Big Ten Championship Game.
Ach so, meinst du, okay.
Hätten wir da einfach andere Szenarien gehabt und hätte Texas auch einfach Georgia geschlagen in ihrem Ding, dann wäre Texas das Two-Seed gewesen, was sie eigentlich von Wettgeld hätten sein müssen, weil die waren ja der Favorit auch im Spiel. Dann hättest du komplett andere Matchups gehabt. Oder einfach, hey, anstatt Penn State zu spielen, hätte Boise State gegen Georgia gespielt oder Notre Dame. Glaube ich, gewinnen die auch. Hätte Oregon gegen irgendein anderes Team außer Ohio State gespielt, hätten die auch wahrscheinlich gewonnen. Hätte Arizona State gegen Penn State oder Notre Dame gespielt, hätten die auch wahrscheinlich gewonnen. Oder Georgia. Ich glaube, Georgia hätten die safe geschlagen. Es waren halt einfach für die höheren Seeds diese Albtraum-Matchups. Und das ist einfach, hey, das ist Football.
Ich würde sagen, das ist Football.
Geh ein Spiel besser rein. Fang ein Spiel besser an.
Ja,
du bist ausgeruhter.
Ich finde es auch, schwierig jetzt, das neue Playoff-Format für den Ausgang, wie das Playoff-Picture bisher verlaufen ist, schuldig zu machen oder die Schuld da zu suchen, weil im Endeffekt ist es einfach Football und alle Teams haben den gleichen Shot bekommen und wer gewinnt, gewinnt, wer verliert, wie ich es eben schon gesagt habe. So, wir haben noch eine andere Frage, die ich ganz gut finde, die müssten wir immer besprechen. Wir haben uns noch nicht entschieden. Also, die Frage ist von, bevor ich jetzt schon die Antwort gebe, von Steel City Out, also Österreich, denke ich mal, wird der Podcast in der Offseason fortgesetzt? Wir werden 100% erstmal bis zum Championship Game, wir haben am 21. Januar das Championship Game, bis dahin den Podcast machen. Dann, Dominik, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, machen wir eine Pause.
Ja.
Und gehen dann aber, weil wir haben ja noch Hype House, wir haben den Super Bowl, wir werden noch unterwegs sein, dann haben wir noch Urlaub. Deswegen, also wir sind dann beide auch irgendwie weg und unterwegs. Heißt, da werden wir eine Podcast-Pause machen und werden dann, das Datum werden wir dann noch auf jeden Fall verkünden und in irgendeinem Podcast sagen, spätestens im letzten Podcast, werdet ihr das nochmal hören, könnt ihr auf Instagram auch nochmal packen, in unsere Stories. Werden dann aber auf jeden Fall vor dem NFL-Draft zurückkommen, weil wir müssen unbedingt über die ganzen Prospects reden, wir müssen Mock-Drafts machen, dies, das, jenes, also wir haben einiges vor. Und das werden wir natürlich dann vor dem NFL-Draft machen. Also keine Ahnung, ich würde mal schätzen, wir sind irgendwann im März zurück.
Ja.
Aber wann das sein wird, wissen wir noch nicht.
Für den Draft auf jeden Fall. Wir werden dann für den Draft ein bisschen was machen. Und dann im Sommer, wir werden dann nach dem Draft eine kleine Pause wieder haben.
Genau. Wir haben zwei Pausen sozusagen, die klein sind, anstatt eine große. Also wir haben jetzt eine kleine Pause zwischen National Championship Game und NFL-Draft. Und dann eine kleine Pause nach dem Draft, bis dann wieder richtig Training und halt dann College Football Season wieder anfängt Ende August. Das ist der grobe Plan. Daten haben wir noch nicht, aber sobald wir die Daten haben, kommunizieren wir sie direkt mit euch. Hier live im Podcast. Alright, wir haben noch eine Sache über.
Und das ist, ich habe einen anderen Podcast zugehört. Das war ein amerikanischer.
Alright.
Und die hatten auch eine unglaublich gute Frage, die ich dir jetzt stellen will.
Stell, du hast mich geteasert, du wolltest mir was fragen. Ja.
Du musst ein Bowl-Spiel kreieren. Name, Location und welche zwei Teams würdest du gerne sehen? Also das ist einfach so ein hypothetical Bowl Game.
Boah.
Und du musst da...
Ist egal, ich hab egal, so?
Ist komplett egal, wer. Du kannst es witzig machen, du kannst es...
Okay, warte.
Komplett verarschen, du kannst alles machen.
Das Schwierigste, den schwierigsten Namen finde ich, also das Schwierigste finde ich den Namen, so.
Mhm.
Ich überlege gerade das geilste Stadion. Ich finde halt SoFi Stadium richtig nice. Nicht ehrlich?
Das wäre auch geil.
SoFi Stadium ist richtig nice, weil da gab es, glaube ich, da gab es noch nie ein Bowl-Game. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Doch, gab den LA Bowl.
Echt?
Ja, gibt es auch noch.
Okay. Gut, aber ich finde SoFi Stadium sehr nice. Hast du irgendein Stadion, wo du sagst, das ist dein Stadion?
Oh, boah.
Ich finde auch, ich fände es auch geil, wenn man so ein underrated Stadion pickt. So zum Beispiel Appalachian State hat ein geiles Stadion den Surroundings. BYU zum Beispiel auch, willst du nicht hören, aber BYU hat auch ein geiles Stadion mit den Surroundings. Deswegen, es gibt viele geile Stadien, die underrated sind. Wäre auch geil, wenn man das pickt. Aber ich glaube, ich gehe mit dem SoFi Stadium der Chargers und Rams.
Mhm.
Redest du von Playoff jetzt?
Nee, du machst einfach
ein Bowl-Game. Also,
oder du kannst das Pickle-Bowl nennen oder was auch immer, verstehst?
Ich finde den Namen halt am schwierigsten. Da ich bin nicht on the spot so kreativ.
Es ist halt immer so, du hast einen
Sponsor,
ja. Kann auch was auch immer sein, muss nicht ländlich spezifisch sein und du hast eine Location. Und dann Teams, die du dann da sehen wirst. Zum Beispiel einfach... Ja, es gibt den Mayo Bowl zum Beispiel jetzt schon. Will Levis im Mayo Bowl wäre witzig gewesen, verstehst? Sowas.
Ah, halt. Darauf willst du hinaus. Okay. Aber ich finde, also ich bin auf jeden Fall im SoFi Stadium. Das locke ich auf jeden Fall ein. Aber Teams und Name, boah. Ich überlege gerade, wo ist die.
Wäre geil.
Wie heißt nochmal die Railroad in Amerika? Das hat doch einen Namen. Die Company. Die Eisenbahn-Company.
Wüsste ich jetzt nicht.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Den Namen würde ich nehmen und dann nehme ich Ashton Gentleman mit Boise State. das wäre das, was ich machen würde. Aber ich weiß nicht, weil ich.
Zum Beispiel, ich habe jetzt den Post gefunden: Coors Light, das ist ja die Bier. Yeah. Coors Light Blue Mountain Bowl in Scottsdale, Arizona. Bruder, crazy. Das wäre übertrieben.
Das ist crazy. Aber das meine ich, so kreativ bin ich nicht on the spot. Da brauche ich Zeit für.
Also,
da brauche ich Zeit für.
Sowas wäre crazy. Oder halt in Denver, in Colorado, könntest du auch ein geiles Bowl-Spiel machen.
Oh, Mile High.
Das ist nice. Mile High.
Ja,
das Bruder. Nice. Ah, nee, warte. Snoop Dogg's Blunts at Mile High Stadium Bowl.
Nice, I like it.
In Denver,
like
Colorado. It. Ja.
Das ist geil.
So, ey, sowas zum Beispiel.
Ja, okay. Jetzt,
Snoop Dogg hat ja seinen eigenen Bowl. Er hat ja Arizona Bowl dieses Jahr
Ja, gut, aber im Mile High Stadium wäre es halt nochmal Next Level Shit. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber hast du einen? Hast du direkt. Wusstest die Frage ja schon. Hast du dir schon Gedanken gemacht?
Also, der Snoop Dogg Bowl war jetzt gerade neu. Ich mochte den. Wie heißen die Toilettensponsoren? Die heißen Toto. Ich will den Toto Toilet Bowl. Und du nimmst die zwei schlechtesten Teams, die es gibt im ganzen College Football.
Ja, wer sagt da denn zu?
Bruder, du nimmst ein 1-11 Team gegen Florida State. Dieses
Björn, Shoutout.
Im Toto Toilet Bowl. Keiner muss zuschauen, ist komplett egal.
Du lässt einfach Nevada gegen Florida State spielen.
Bruder, wer auch immer es ist. Und am Ende würde ich es machen, die Trophäe ist einfach so ein Toilettenbowl, also wo du drauf hockst. Und der Verlierer ist nämlich derjenige, der dann auf das Podium geht. Und du wirst einfach begossen von diesem Abwasser in der Toilette.
Übertreib dich, Dominik. Ey, daran merkt man, dass wir schon eine Stunde 30 reden und langsam dreht er durch. Langsam dreht Dominik durch. Ich glaube, wir sollten schnell, sehr, sehr schnell zu unseren Predictions kommen, zu den Semifinals. Alright, wir haben ein paar Fragen beantwortet. Danke für die Fragen, by the way. Wir machen das mal öfter. Wir müssen das echt öfter mal machen. Ich habe gestern dran gedacht, dachte mir so, shit, lass mal eine Story machen. Und es kamen echt sehr, sehr viele Fragen noch. Wir haben zwar jetzt nur drei beantwortet, es gab noch viel, 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 viel mehr. Nächstes Mal packen wir noch ein paar rein. Aber zwecks der Zeit, wir haben jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde 30 geredet. Lass uns schnell in die Predictions gehen. Wir gehen zum Goodyear Cotton Bowl Classic Semifinal von jetzt. Warte, das ist jetzt.
Du gehst ins zweite Spiel schon.
Stimmt. Sorry. Ich war gerade im Playoff Bracket und das war oben. Lass uns erst im Capital One Orange Bowl gehen. Das ist von jetzt. Ist es von jetzt Donnerstag auf Freitag?
Donnerstag auf Freitag.
Stimmt, das ist von jetzt Donnerstag auf Freitag. Also am 10. Januar, also von Donnerstag auf Freitag Nacht um 1.30 Uhr. Nummer 6 Seed Penn State spielt gegen Nummer 7 Seed Notre Dame im Capital One Orange Bowl. Dominik, wer ist dein Choice?
Boah, also ich sag es jetzt so, es ist wieder so ein defensives Duell eigentlich.
Mhm.
Penn State, geile Defense, konnte Ashton Gentry und das Run Game in Check halten. Das ist die Stärke von Notre Dame mit Jeremiah Love. Aber als Quarterback, Drew Allar ist um einiges besser als Riley Leonard.
Mhm.
Ich höre einen Song in meinem Kopf.
Ich weiß genau.
Das ist Mo Bamba. Und deswegen gehe ich mit Penn State.
We are Penn State.
Bruder, hättest du mir das vor der Saison gesagt, dass Penn State in der National Championship spielt? Wahrscheinlich nicht. Aber weil sich diese Bracket so ergeben hat, und jetzt hat auch einen dankbaren Gegner mit Notre Dame haben, gehe ich mit den Nittany Lions im Finale der College Football.
100%. Wir werden meiner Meinung nach auch Penn State im National Championship am 21. Januar sehen, um 1.30 Uhr. Und sie werden spielen gegen, was sagst du, gehen wir zum nächsten Semifinal.
Bruder, mein absolutes
Goodyear Cotton Bowl Classic, Nummer 5 Seed Texas gegen Nummer 8 Seed Ohio State. Ohio State fühlt sich nicht wieder Nummer 8 Seed an und Texas auch nicht wieder Nummer 5 Seed, aber es ist immer, wie es ist. Die spielen von Freitag auf Samstag, also Samstagnacht sozusagen um 1.30 Uhr, könnt ihr das Spiel schauen. Beide, by the way, laufen auf ESPN. Also falls ihr ESPN Plus habt mit VPN, läuft es perfekt. Was ist dein Pick? Weil das Spiel finde ich deutlich schwieriger zu picken.
Bruder, die sind im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Die sind in Jerry's World. Bruder, Texas zu Hause im Halbfinalespiel. Da wären einige Longhorns mit dabei. Aber für mich ist es und bleibt es das beste Meme aller Zeiten, weil es einfach nur ein Foto ist. Da ist kein Text, da ist kein gar nichts. Und die Caption ist immer das Gleiche. The European mind cannot comprehend this. Und es ist einfach so ein simples Foto von einem Kind, das in einem Einkaufswagen sitzt, also quasi da.
Hast du es da?
Und das hier an, ja, ich habe es gefunden. Das dann wirklich so, Vater ist da hinter ihm, guckt keine Ahnung wohin, hat ein Texas Longhorn Hemd an. Horns down, baby!
Packen euch.
Ohio State!
Ich bin beide. Ich glaube, also diesmal tippen wir beides genau gleich, aber ich sag auch, was Ohio State mit Oregon gemacht hat im Rose Bowl, war absolut crazy. Texas hat gezittert gegen Arizona State. So, also ganz ehrlich, klar, Texas hat jetzt noch ein bisschen Selbstbewusstsein getankt, weil die so ein Comeback-Win, die haben schon in der Overtime hinten gelegen gegen Arizona State. Du hast es nochmal gedreht mit 2 Touchdowns in Overtime. Ich weiß. Aber Ohio State sieht aus wie eine Übermacht gerade. Und wenn sie nur halb so gut spielen, reicht es meiner Meinung nach für Texas. Und dann heißt es einfach nur Championship.
Bruder.
Und wenn wir dann Penn State gegen Ohio State im National Championship Game sehen.
Ich will nie wieder es hören von Lane Kiffin und all den anderen Möchtegernen, dass die SEC sowas von übertrieben krass ist. Weil, ja, du hast die mittleren Teams wie Ole Miss und so weiter sind besser als die mittleren Teams von der Big Ten. Ja, verstehe ich. Aber die absoluten Top-Teams jedes Jahr, jedes Team kann mithalten. Du kannst Ohio State haben, du kannst Penn State haben, Michigan hat letztes Jahr gewonnen, du kannst alles da haben, das oben mithalten kann, mit deinen Texas, mit deinen
Nächstes Jahr North Carolina.
Das ist ACC. Das ist ACC. Aber mit deinen Alabama damals, mit deinen Georgias und so weiter, du hast wirklich alles, das da mithalten kann. Und wenn du jetzt ein Big Ten Finale hast mit Ohio State und Penn State, das wäre schon krass. Das ist auch wieder eine Riesenrivalität. Da kann alles passieren.
Deswegen, das wäre richtig geil. Das ist ein richtig geiles Game. Aber Pennsylvania und Ohio, das sind doch sogar Nachbarstaaten, oder?
Ja,
sind genau nebeneinander. Ja, genau. Ja. Ist nice. Yep. Alright, Leute, ihr habt es gehört. Ey. Unsere Prediction.
Jeremiah Smith macht wieder 2 Touchdowns.
Sagst du? Und Yards?
Minimum über 100.
Also sagst Jeremiah Smith über 100 Yards, 2 Touchdowns?
Minimum. Bruder, dieser Typ hat 14 Touchdown-Pässe gefangen diese Saison schon.
Als Freshman.
Als True Freshman. Chris Carter, eine lebende Legende, einer der besten Ohio State Wide Receiver aller Zeiten, hat gesagt, dass heute Jeremiah Smith als 19-jähriger junger Mann besser ist, als er jemals war in seiner Zeit bei Ohio State. Und das ist eine lebende Legende, die sowas sagt. Ich kann es nicht beschreiben. Ich versuche es immer zu beschreiben, aber es gibt keine Worte für diesen jungen Mann.
Hat und nicht.
Ich glaube, er ist einfach sowas von übertrieben gut.
Hat nicht Dan Orlovsky auch bei, ist er nicht, wo sitzt er immer noch? Bei ESPN, diesem, wie heißt nochmal die Show? Ich weiß gar nicht.
First Take vielleicht?
Ist das Dan Orlovsky?
Das ist mit Stephen A. Smith?
Ja, okay, genau. Weil da meinte er auch, da habe ich auch den Take gesehen, dass er sagt das Gleiche, was du sagst, dass Jeremiah Smith dieses Jahr First Overall Pick wäre.
Bruder, der ist so geil.
Also deswegen, nur damit ihr mal eine Einschätzung habt, holt euch ein VPN. Gönnt euch ESPN Plus und schaut dieses Spiel an, weil Ohio State wird crazy.
1,91, 97 Kilo. Der Typ, wie die Dinger, die er fängt, wie hoch er springt, wie er mit einer Hand die Bälle fängt. Mhm. Der hat ein Highlight-Tape, und das müssen wir dann verlinken, von dieser Saison, wo du einfach dir es anschaust und denkst, der cheatet doch. Der hat Kleber an seinen Händen oder sowas, das kann nicht sein. Und jede Woche macht er Highlight nach Highlight nach Highlight nach Highlight. Bruder, Texas.
Also, wir hören
muss
den.
Muss mal jetzt denken, wir haben 31 Punkte schon kassiert gegen Arizona State. Das könnte auch wieder so eine richtige Schlacht werden.
Also wir schließen das heute BSU-Seminar mit ein bisschen Liebe für Jeremiah Smith, wie eigentlich jede Woche von Dominik mit seinem Lieblings-Wide Receiver. Alright, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die ganzen Fragen. Ihr habt alles bekommen, Recap, Preview und so weiter und so fort. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der Recap des Semifinals. Wir werden dann ja nochmal eine Folge extra haben für das Preview zur National Championship und werden dann nochmal eine Folge machen zum Recap des National Championship. Und verabschieden uns dann in eine Pause. Also wir haben noch einiges an BSU-Seminaren vor uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer hat Dominik die letzten Worte.
Class is dismissed.